Ha, es sieht aus wie ein Podcast. Wenn Knöpfe sich bewegen, wenn man am Computer was einstellt, das finde
ich. Ja, weil ich eine Maus in meinen alten Monitor geschmissen habe beim Dota-Spielen.
Ja, also, weiß ich nicht, also, ja.
Soll ich mal anfangen hier?
Ja.
So mit Intro und allem.
Kick it!
Ne? Warum ist hier eigentlich... Es gibt keinen zweiten Song, dann brauchen wir das auch nicht. Herzlichen Glückwunsch zur 37. Ausgabe des einzigen Podcasts im deutschen Internet, der weiß, wie es läuft. Ich habe nämlich rausgefunden, Podcasts sind dann erfolgreich, wenn sie irgendwelche nischigen Themen bedienen, damit die Leute in ihrer Filterblase drinbleiben können und sich nur mit dem befassen wollen, was nur sie interessiert. Und so machen wir das jetzt auch. Wir bedienen einfach alle nischigen Themen. Also, hier ist der Florian Primel Podcast mit Lars Holscher
und Florian Primel.
Und weil das beim letzten Mal so gut funktioniert hat und, wie ich ja damals schon gesagt habe, Alkohol ein guter Weg ist, um einen Podcast zu verkacken und wir das als Herausforderung begreifen, haben wir diesmal auch wieder Alkohol mit am Start. Wir haben ja beim letzten Mal die Produkte der grandiosen Inselbrauerei auf Rügen getrunken und da war ja unter anderem dieses fantastische Baltic Double dabei, ein Bier, was mit 8,5% unsere Eloquenz reduziert hat. Und da ich rausgefunden habe, dass es davon auch noch ein Triple mit noch mehr Umdrehungen gibt und alle bestimmt sehr gespannt sind, wie sich das so auf unsere Konzentrationsfähigkeit auswirkt, trinken wir heute was völlig anderes. Erzähl doch mal, was wir da so haben.
Also fangen wir mal mit den Bieren an. Wir haben hier Biere, das ist ein handgebrautes Lager, nennt sich Hopstuff von Ella und Equinox, kann das sein? Oder ist das die?
Ich habe einfach nur versucht, hübsch aussehende Biere derselben Manufaktur zu erstehen, aber unterschiedliche Sorten zu bekommen.
Okay, also das Label suggeriert, die Firma, die diese Biere herstellt, heißt Welde.
Sieht auch sehr ökoig aus.
Total, so altweiße Etiketten mit irgendwie so
schief draufgeklebt.
Und auch schief geschnitten.
Also sieht sehr, sehr handcrafted aus.
Total. So eine ganz verrückte Schriftart, die so sehr nach Bleistift geschrieben aussieht, so ganz feiner Strich. Die Sorten sind Hopstuff, Ella und Equinox. Das ist ein handgebrautes Lager, kalt gehopft, aus unserer badischen Braumanufaktur. Das ist ein Bier mit 5,6% Alkohol.
Okay. Und damit fangen wir an, oder?
Ich stell erstmal die Biere vor.
Mach das.
Dann haben wir noch ein Bourbon Barrel, ein Bock. Der Name suggeriert ja schon, es ist anscheinend in einem Whiskyfass irgendwie gebraut. Hat auch 6,6%. Mhm. So, wir haben ein Badisch Gose. Das ist spritzig frisch.
Weißt du, was eine Gose ist?
Überhaupt nicht.
Ich wusste das mal, weil ich auch mal irgendeinen Podcast gehört habe, der sich mit so Craft Beer befasst. Aber ich habe beim besten Willen keine Ahnung mehr.
Also zumindest scheint es ein Hefebier zu sein, denn es ist spritzig frisch mit leichter Hefetrübung.
Huiuiui.
Und es hat 4,6%.
Okay.
So, und man sollte es kalt, also 8 bis 10, für Bier ist das schon warm, ne?
Finde ich auch. Also 8 ist so Standard eigentlich.
Ja, das ist eher.
So, das waren die schönen Sachen, aber damit das hier auch nicht in Spaß ausartet, habe ich auch noch so ein bisschen anderen debilen Krams besorgt.
Genau. Hier, ich halte jetzt eine Dose in der Hand, hier so. Jim Beam Honey und Ginger Ale. Boah, ist eigentlich selbsterklärend, hat hier seines Zeichens 10% Alkohol, kommt in einer sportlichen 330 Milliliter Dose und ist recycelbar. Das finden wir gut. Des Weiteren, mein persönliches Highlight ist...
Das ist das exakte Gegenteil von dem Craft Beer, was du eben vorgestellt hast. Ne?
Genau.
Das sieht so maximal asozial aus.
Ja, total. Das ist Long Island Iced Tea in einer kleinen Glasflasche. Also wenn jemand schon mal irgendwie auf so einem Geschäftstreffen war und da über diese kleinen Orangensaftfläschchen stehen oder so kleine Apfelsaft. So ungefähr ist die Flasche hergemacht. Das sind alles so braune Etiketten. Hier steht drauf, invented in the 70s, also sieht auch so ein bisschen 70er-mäßig aus. Wenn ich unten so reingucke, Scheint es auch irgendwie Satz zu haben, also so klein.
Ich glaube, schütteln sollte man das nicht, oder? Oder hat so ein Long Island Iced Tea nicht klassischerweise durchaus Kohlensäure? Der wird doch mit Cola aufgegossen, oder?
Das weiß ich nicht.
Naja, dann haben wir gleich
ein alkoholhaltiges Mischgetränk mit Long Island Iced Tea Geschmack.
Ach so.
Also es ist kein Long Island Iced Tea, aber es hat Long Island Iced Tea Geschmack.
Also es ist Wasser mit Korn und Aromat.
Genau, als Inhaltsstoff ist angegeben Farbstoff, Roggen, Weizen und Mandelextrakt.
Toll.
Also quasi die 5 großen Bestandteile eines Long Island Iced Teas. Und da war Flo heute so großzügig, hat uns beiden eingegönnt.
Mhm. Das sind ja so kleine Fläschchen. Also.
Genau, was ich doch ganz, ganz niedlich finde, da ist so ein Symbol drauf mit einer schwangeren Frau und die ist durchgestrichen. Also, habe ich noch nie gesehen.
Also schwangere Frauen dürfen hier jetzt nicht mit podcasten.
Genau.
Oder dürfen die dann unseren Podcast auch nicht hören?
Die dürfen mithören, dürfen aber nicht mittrinken.
Ich verstehe.
Nee, aber auf den anderen Dosen ist tatsächlich kein Schwangere dürfen nicht Zeichen drauf. Also ist das eine freiwillige Sache, die wir gut finden?
Selbstverständlich.
Oh, und was ich gerade noch sehe, mein lieber Schwan, an der Jim Beam Dose ist ein Fan-Tattoo dran. Also es scheint irgendwie noch aus der EM-Zeit zu sein. Können wir uns heute mal schön gegenseitig ein Tattoo aufrubbeln. Sehr gut. Mit was wollen wir denn starten?
Ich würde sagen, wir starten mit was Erfreulichem und beginnen mit einem dieser Biere. Welches, das würde ich jetzt ganz deinem Gusto überlassen.
Dann würde ich Hop-Stuff nehmen.
Willst du vielleicht ein Foto von den Dingern machen, damit wir das als Titelbild benutzen können?
Unbedingt, dann mache ich
denn
jetzt
das
live.
Ist ja quasi jetzt ein neues Sendungsformat. Wir haben da ganz kurz drüber gesprochen, aber in den Sendungen, in denen wir keine Fragen beantworten, sondern uns sinnlos betrinken und euch daran teilhaben lassen, diese Sendung bekommen von uns einen neuen Titel und der Arbeitstitel ist Beerly Recap. Ich mach da noch Hall drauf.
Beerly Recap. So, sehr gut. Ich habe das Foto der Fotos gemacht.
Episch.
Gut. Wir fangen mit Hopstuff an. Ella und Equinox.
Was soll denn Ella und Equinox bedeuten?
Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Oh, das ist ein schrecklicher Öffner. Oh mein Gott. So. Das Bier ist offen. So, jetzt werde ich wieder meine Bier-Einschenk-Skills immer richtig.
Das sieht aber gut aus. Das scheint nicht viel Kohlensäure mal wieder zu haben, ne? Worüber du ja immer recht erfreut bist.
Das bin ich wirklich. So, ein Glas ist voll. Das zweite folgt auf dem Fuße. 100%ig. Und als hätte ich es geplant, sind beide Gläser ungleich voll.
Perfekt. Kennst du diese Episode der Sesamstraße, wo Ernie und Bert versuchen, eine Sache gleich aufzuteilen?
Nein.
Und es dann halt einfach immer weniger wird, weil sie das immer wieder aufstöckeln?
Nee.
Ach, Banause.
Ah.
Ganz episch, gibt's bestimmt auf YouTube. Sollten wir uns bei Gelegenheit mal angucken.
Ja. Prost.
Prost. Ah, warte, wir könnten ja. Ah, nee, das könnten wir nicht, leider. Obwohl, können wir doch.
Wir haben jetzt ein extra Mikrofon für das Anstoßen bereitgestellt.
Eben, und in Schönheit sterben.
Ja, Prost. Oh, erhaben.
Ich bin begeistert.
Wie kann man sich nur so hart gönnen? Prost.
Oder oh.
Ist fruchtig.
Ja, das schmeckt auch ganz interessant. Und völlig anders als die Biere, die wir beim letzten Mal hatten.
Und es riecht jetzt schon bedeutend weniger unerfreulich als selbst das erfreulichste Bier von der letzten Woche.
Das stimmt. Die haben ja schon recht streng gerochen beim letzten Mal.
Ja, die haben gut geschmeckt, aber streng gerochen.
Also das hier ist wirklich sehr, sehr fruchtig für ein Bier.
Ja, total. Jetzt muss ich glatt nochmal auf die Flasche gucken, ob die einem jetzt nochmal was verrät.
Das hat irgendwie so ein, ich weiß gar nicht, ob fruchtigen, aber vielleicht so leicht ingwerigen Nachgeschmack, finde ich.
Oh, pass auf. Naturbelassenes Kellerbier mit ausgewogener bittere Hopfenaroma von Guave, Limette und Melone.
Ja. Amazing. Doch, das kann man sich einbilden, wenn man das trinkt, dass da Guave und
Melone, also Melone kommt mir jetzt geschmacklich sehr bekannt vor. Hier ist übrigens die Trinktemperatur 10 bis 12 Grad.
Dann
also
ist eigentlich das definitiv zu warm. Hätten wir das am Ende trinken müssen. Beim nächsten Mal sortieren wir die nach Trinktemperatur.
Es ist zu kalt.
Oh ja, natürlich, klar.
Vielleicht sollten wir es auch kurz auf unser Glas setzen.
schön ins Glas reinpupsen. Ja, aber da wir ja nicht nur trinken wollen, also das gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut.
Ja.
Ist mal wieder was ganz anderes, interessant. Wollen wir ja auch darüber sprechen, was so die letzten Wochen passiert ist.
Und zwar ist auch gerade passiert, dass dein Mikrofon abgefallen ist.
Ach, das war so klar. Ich habe es ja schon angekündigt. Ich war leider zu blöd, den richtigen Kleber für mein Mikrofon zu benutzen. Ah! Jetzt hört man mich tatsächlich auch wieder. Es wird gleich wieder abfallen. Ich werde wahrscheinlich direkt gleich zum Backup-Mikrofon wechseln. Ja, aber was ist denn so die letzten Wochen Spannendes passiert, worüber wir sprechen können?
US-Wahlkampf.
Oh ja.
US-Wahlkampf. Es spitzt sich ja immer weiter zu. Jetzt darfst du einen nachlegen.
Jetzt darf ich einen nachlegen. Reichsbürger sind jetzt a thing.
Reichsbürger sind a thing, genau. Also die schwirrten ja vorher irgendwie auch so am Ende zumindest meines Mikrokosmoses rum, dass man da so von gehört hat. Aber dass es jetzt wirklich ein Ding ist, ist neu.
Das ist neu. Darüber werden wir sicherlich auch noch sprechen. Eigentlich müsste das große Thema dieser Sendung Reichsbürger versus Horrorclowns sein. Das war zumindest mein Arbeitstitel.
Ja, also ist auch ein perfekter
Satz. Tolle Notizen gemacht habe hier, ja, finde ich auch absolut.
Horrorclowns, ne?
Horrorclowns sind jetzt auch, nee, die waren ja schon irgendwie seit Jahren ein Ding, ne?
Aber sind jetzt auch in der, in Anführungszeichen, echten Gesellschaft angekommen und nicht nur in obskuren YouTube-Videos aus New Mexico.
Ich mach das am besten mal direkt ab. Mache ich das ab und nehme das in die Hand? Wie mache ich denn das jetzt mit meinem Backup-Mikrofon? Obwohl, das müsste eigentlich auch reichen, ne?
Ja.
Ah, komm, wir stellen das gleich mal ein bisschen näher zu mir dran. Ja, dann könnten wir über den Aufstand der Wallonie gegen CETA reden.
Ja.
Obwohl ich da tatsächlich nicht wirklich viel zu beizutragen habe. Dann ist mir nur als Schlagzeile aufgefallen, dass sich VW mit der Staatsanwaltschaft in den USA geeinigt hat und jetzt 15 Milliarden Strafe zahlen wird.
Hundertprozentig.
Wobei da das Irritierende für mich ist, dass ein Unternehmen 15 Milliarden Strafe zahlen und dann noch existieren kann. Das ist so ein absurd hoher Betrag.
Ja.
Eigentlich sollte das nicht möglich sein und ist schon ein Fehler an sich, finde ich.
Was ich auch gerade noch gehört habe, ist, dass VW, meine ich, in Deutschland umstrukturieren will, kam gerade so breaking-mäßig in den Nachrichten, dass das wohl 10.000 Jobs kosten wird.
Okay.
Auch eine sehr unerfreuliche Geschichte. Außerdem.
Das habe ich noch nicht mitbekommen. Wann war denn das?
Ich habe es eben gerade auf dem Weg hierher im Radio gehört. Ach
so, okay. Spannend.
Also kann ich jetzt auch mehr als das nicht so beitragen zu der Diskussion.
Okay, das ist also komplett neu.
Ja, Volkswagen, der neue E-Golf wird jetzt auch in Deutschland gefertigt. Also Volkswagen, da dreht sich momentan einiges. In alle Richtungen.
Das stimmt natürlich. Wobei ich tatsächlich irgendwie das Gefühl habe, dass die ganzen deutschen Autobauer das mit der Elektromobilität ein bisschen verschlafen haben. Jo. Ziemlich.
Auf jeden Fall. Wobei Tesla ist ja momentan auch so ein bisschen in die Kritik geraten, was die Bezeichnung ihres Autopiloten angeht, dass der vielleicht ein bisschen irreführend ist und man währenddessen vielleicht nicht schlafen sollte. Ja, spannend, was sich da auftut. Aber wir sprechen ja gefühlt jetzt auch wirklich jede Sendung irgendwie.
Ja, da müssen wir mit aufhören.
Über einen Tesla, also das sollten wir heute nur als Randnotiz bearbeiten.
Ja, wollen wir direkt über Reichsbürger reden?
Können wir gerne machen.
Okay. Die kamen bei mir tatsächlich bisher auch nur so am Rande vor. Also ich wusste, dass es die gibt. Kannst du erklären, was Reichsbürger sind, oder soll ich das mal versuchen?
Naja, also zuerst, ich habe irgendwie vor 3-4 Jahren das erste Mal von Reichsbürger gehört.
Im Kontext von Dr. Axel Stoll?
Auch, also der gehört ja auch irgendwie zu dem Kosmos dazu. Das war irgendeine Reportage im Spiegel, meine ich, wo es so um obskure Vereinigung von Leuten geht, die so in Deutschland existieren. Und da waren die halt auch irgendwie so mit so einem 100-Wort-Text irgendwie bedacht. Da dachte ich auch schon, das ist ja total skurril. Also die erkennen die Bundesrepublik Deutschland nicht an, sondern beharren immer noch darauf, dass die Gesetze des Deutschen Reichs gelten.
Mhm. Wobei sie sich auch nicht einig sind, ob das Deutsche Reich in den Grenzen von 81, 38 oder sonst irgendeiner Zahl.
Auf jeden Fall das Deutsche Reich.
Selbstverständlich. Und verargumentieren das auf unterschiedliche Art und Weise. Gerne genommen ist der Umstand, dass wir ja nur ein Grundgesetz haben und keine Verfassung. Und daraus leiten dann diese Irren ab, dass halt der deutsche Staat eigentlich illegitim ist und das Deutsche Reich weiter fortbesteht. Und die coolsten unter den Reichsbürgern ernennen sich dann auch selbst zum Reichskanzler und stellen eigene Dokumente aus. Was sie halt aber alle gemein haben bei allen Unterschieden ist, dass sie natürlich auch die Organe dieses illegitimen Staates ablehnen.
Ja.
Also ungern Steuern zahlen, um das mal etwas schwach auszudrücken. Und im Moment sind die Reichsbürger in den allgemeinen Kosmos reingeschwappt, weil einer von denen einen Polizisten erschossen hat. Eine Gruppe Polizisten ist bei dem aufgeschlagen, um ihm seine Waffen abzunehmen. Der war Jäger und besaß irgendwie 28 Waffen, Lang- und Kurzwaffen. Und ist dann aber gegenüber den Behörden auffällig geworden, weshalb, ist ja auch klar,
ja.
Er lehnt sie schließlich ab, weshalb ihm sein Waffenschein und seine Waffenbesitzerlaubnis abgenommen wurde. Und das wollten dann die Beamten quasi vollziehen. Und er hat sofort das Feuer eröffnet. Zwei verletzt und einer ist dann seinen Verletzungen erlegen.
Ja.
Und jetzt weiß ganz Deutschland, dass es diese Bekloppten hier gibt. Und aus irgendeinem Grund befürchte ich, dass die dadurch massiv Zulauf bekommen werden.
Ja, also was ich jetzt gerade noch im Radio gehört habe, ist, dass es in jedem Bundesland so eine mittlere dreistellige Zahl an Reichsbürgern gibt.
Was ja eher wenig ist.
Was eher wenig ist, aber was ich trotzdem schon recht viel finde. Also
was eher wenig ist, ich aber viel finde.
Also grundsätzlich wenig Leute, aber ich hätte nicht gedacht, dass es davon tatsächlich trotzdem irgendwie so 3000 Stück gibt oder 4000, 5000 Leute.
Ja, das ist doch eine ganz angenehme Verschwörungstheorie eigentlich. Du kannst damit argumentieren, keine Steuern zu zahlen und dich eigentlich überall so aufhören, wie du willst, weil dir alle nichts zu sagen haben.
Ja, natürlich.
Das ist ganz schön eigentlich.
Dann finde ich aber auch, sollte man im Umkehrschluss den Typen, der den Polizisten jetzt erschossen hat, dann sollte man den auch hängen, weil das hat man ja früher auch so gemacht. Man, da muss er sich mit seinem Recht jetzt auch im Einigen sein, ne? Also wenn du jemanden umbringst, dann wirst du jetzt halt erhangen.
Naja, aber wir sind ja nicht der Meinung, dass der deutsche Staat nicht existiert. Von daher werden wir den jetzt erstmal nicht hängen, sondern versuchen, mit dem Strafrecht, was uns zur Verfügung steht, mit der Sache umzugehen.
Das fände ich, wäre aber eine sehr ironische Wendung der Dinge, wenn die Staatsanwaltschaft sagt, okay, wir machen jetzt eine Ausnahme, für sie gelten die Gesetze von 33. Viel Spaß, klopp.
Ja, das hätte auf jeden Fall eine große erzieherische Wirkung, glaube ich.
Ja.
Weil stimmst du mir denn zu, dass durch diese mediale Präsenz die jetzt bestimmt Zulauf bekommen?
Ja, klar.
Denn, wie ich ja gesagt habe, das ist jetzt halt eine Sache. Ich glaube, dass den allermeisten vorher überhaupt nicht bewusst gewesen ist, dass es so etwas gibt. Und dass allgemein Unzufriedene, und von denen gibt es ja nun mehr als genug, da jetzt irgendwie Anschlussfähigkeit sich einbilden.
Da wird es natürlich sofort auf den Zug aufgesprungen, auch wenn du jetzt nicht glaubst, dass die Gesetze der Bundesrepublik nicht gelten, wird sich trotzdem sicherlich für eine gescheiterte Existenz einen Grund finden lassen, dieser Gruppierung beizutreten.
Mhm.
Also, ich glaube, das ist auch eher so ein Auffanglager für Gescheiterte. Wenn du halt irgendwie nichts hast, dann bist du halt Reichsbürger. Ey, mir kann keiner Geld wegnehmen, das dürft ihr gar nicht, weil
ich hab ja keins.
Ja, ihr alles Besetzer. Alles Besetzer. Also total obskure Bewegung irgendwie. Da fehlen mir auch die Worte. Was ich aber auch irgendwie ganz ironisch finde, ist, dass in Bayern wohl auch drei Polizisten den Reichsbürgern...
Stimmt, die wurden jetzt suspendiert, ne?
Genau, dass die da irgendwie zugehörig sind. Mhm. Wenn du dann irgendwie für die Exekutive arbeitest, die du ja eigentlich gar nicht anerkennst, ist das irgendwie schon ein kleiner Widerspruch.
Mhm. Ja, bestes Beispiel für kognitive Dissonanz.
Ja, und da würde mich dann mal die Argumentationskette interessieren, die dann... Also wie sie sich dann erklären, wie das denn zusammenpasst.
Mhm.
Spannend, also dass es das gibt.
Naja, die wollten halt mal jemandem aufs Maul geben und dafür keinen Ärger bekommen. Und dann sind sie halt Polizisten geworden.
Ja.
Ist ja egal, ob sie das, das Restliche drumherum da anerkennen oder nicht. Also wirklich.
Ja, was auch noch ganz spannend ist, die haben ja relativ viel Probleme mit Gerichtsvollziehern. Kann man ja mal so sagen.
Ist das so?
Ja, dein Mikrofon ist abgefallen. Ja, das ist so, weil die ja nun mal alle keine Steuern bezahlen müssen und dann wird denen halt irgendwann alles gepfändet und dann kommt da irgendeiner und klebt überall einen Kuckuck drauf.
Mhm.
Die werden jetzt in Zukunft wahrscheinlich alle nur noch mit Polizeibegleitung vorstellig werden. Was ich völlig nachvollziehen kann, dann werde ich Gerichtsvollzieher und dann ja, gehen Sie mal zu dem Reichsbürger da und kleben Sie mal ein paar Aufkleber hin. Würde mir schon auch irgendwo die Düse gehen, sag ich mal, wenn man da schon eine Gewaltbereitschaft irgendwie vorfindet, dann willst du da jetzt auch nicht unbedingt alleine hingehen, weil du weißt, ja gut, gehe ich da jetzt hin, kriege ich entweder im besten Fall eins vor die Fresse, im schlechtesten Fall werde ich irgendwie niedergeschossen. Mhm. Das ist so die besten Aufsichten für eigentlich einen ziemlich bürokratischen Job, ne?
Mhm, stimmt. Wobei, ich glaube, Gerichtsvollzieher ist echt ein harter Job. Du bist da ja quasi nur bei gescheiterten Existenzen.
Ja.
Und die meisten können da ja noch nicht mal was für.
Das stimmt. Ja, ist schon ein tragischer Beruf, der sicherlich auch belastend ist, glaube ich, wenn man also die ganzen Schicksale sieht, wenn man da irgendwie einer alleinerziehenden Mutter dann irgendwann was wegnehmen muss.
Ja, zum Beispiel.
Das tut dann sicherlich auch weh, aber es gibt sicherlich auch die Fälle, da hast du irgendwie den jungen 20-Jährigen, der gar nicht weiß, was los ist, aber 27 Handyverträge am Start hat und irgendwie 20.000 Euro Schulden hat und dann da mal irgendwo einen Aufkleber zu kleben, tut wahrscheinlich nicht so weh.
Mhm.
Was ich auch heute gerade noch in den Nachrichten gesehen habe, der jüngste Hochstapler Deutschlands ist nun vom Gericht verurteilt worden. Das war ein 18-jähriger Hamburger, der ungefähr Unternehmen im Wert von 500.000 Euro hinters Licht gebracht hat.
Okay.
Der also Hauptschulabschluss gehabt, kein Job, keine Ausbildung und hat dann halt über diverse Tricks irgendwie teure Urlaube gemacht. Er ist dann auf die Malediven geflogen, fährt eine Mercedes S-Klasse, trägt teure Markenklamotten. So, und das waren, wie gesagt, 500.000 Euro verteilt irgendwas auf 25 Gläubiger. Und der ist jetzt heute verurteilt worden zu 1,5 Jahren auf Bewährung.
Mhm.
Der ist irgendwie Mitte des Jahres in U-Haft gekommen, hat dann da irgendwie ein halbes Jahr verbracht und ja, Prozess war dann irgendwie ein paar Tage und jetzt ist er halt 1,5 Jahre auf Bewährung gekommen.
Und sowas ist eine Nachricht, die im Radio kommt?
Sowas ist eine Nachricht.
Das finde ich ja das Spannende daran eigentlich, dass darüber berichtet wird.
Na gut, ein 18-jähriger Hochstapler in diesem, ja, in diesen Gefilden, das ist ja schon was Besonderes. 500.000 Euro.
Ja, 500.000 Euro sei jetzt kein Wert.
Nee.
VW zahlt 15 Milliarden. Und beides ist eine Nachricht.
Beides ist eine Nachricht. Fand ich aber sehr erstaunlich. Also, dass man wirklich so.
Dass man so lange damit
dass durchkommt. Dass man so lange irgendwie damit durchkommt, dass du irgendwann 500.000 Euro Schulden hast.
Mhm.
Bemerkenswert. Also, der hat zumindest was erlebt.
Das stimmt.
Der hat die Welt wird gesehen.
Gut gelebt haben.
Schöne Autos gefahren. Ja, gut, jetzt hat er 1,5 Jahre auf Bewährung.
Und 500.000 Euro Schulden. Die sind ja nicht einfach weg.
Ja, aber die würde er niemals in sein Leben zurückzahlen können.
Da gehe ich auch von aus.
Dann meldet er wahrscheinlich Privatinsolvenz an.
Ja.
Du bist auch in 7 Jahren damit durch. Okay, dann ist er 25. Ja, come on.
Stimmt eigentlich, ne? Okay, so macht man's also.
Ja, so läuft der Hase.
Ja, so, das wäre unsere Chance gewesen, wenn wir damals nur dreist genug gewesen wären mit 18. Ja, leider ist es dazu nicht gekommen. Jetzt sitzen wir hier in Jogginghose und senden für euch beide.
Ja. Ja, haben wir noch irgendwas zu sagen zu den Reichsbürgern?
Nicht wirklich. Also ich bin ein bisschen, immer wenn ich Reichsbürger höre, bin ich nach wie vor traurig, dass Axel Stoll tot ist.
Ja, also die Videos kommen auch alle Jubeljahre mal wieder bei mir auf den Tisch und ich gucke mir das immer voller Freude an, diesem seltsamen Mann dabei zuzugucken, wie er an einem verrauchten Fliesentisch sitzt und in Hitler-Manier große Reden schwingt zu Dingen, die nicht existieren. Er aber meint, er hätte sie entdeckt und verstanden.
Die neue Physik.
Ja.
Das Wissen um die neue Physik wird unterdrückt.
Ist klar.
Muss man wissen.
Ja.
Ist bekannt. Ja. Hast du den Film eigentlich mal gesehen? Es gibt ja einen Film über ihn.
Ich hab mal.
Also so ein Psychogramm. Es gibt auch ein Buch und das ist auch verfilmt worden. So.
Das kann sein, dass ich das mal auf YouTube gesehen habe. Das war aber, glaube ich, irgendwie so eine dreiviertelstündige Doku oder sowas. Mhm. Das war wahrscheinlich nicht der Film, aber war irgendwie eine Doku über The Man.
Ja, ich bin wirklich kurz davor, mir den mal im Shop meines Vertrauens zu schießen.
Ja. Ich wäre dabei, ich würde mir den mit dir reindrehen.
Apropos zusammen Sachen reindrehen.
Ja.
Und nein, ich möchte jetzt nicht sofort noch ein Bier. Mir ist aufgefallen, dass wir eine epische Chance verpasst haben, ein weiteres Nischenthema in diesen Podcast einzuführen. Mhm. Denn ich gucke tatsächlich gerade eine Sendung, eine Serie, und zwar seriell, ich möchte sagen, wöchentlich und nicht Binge-Watching-mäßig, denn Westworld, was mir sehr, sehr gut gefällt bisher, erscheint ja nur wöchentlich und ich gucke es in diesem Tonus, was völlig irritierend ist. Aber hätten wir damit gleichzeitig angefangen?
Ja.
Und wären wir klug genug gewesen, hätten wir jedes Mal im Podcast eine Folge besprechen können.
Das hätten wir tun können.
Und ich finde, wir sollten es trotzdem tun, aber mit irgendeiner anderen Serie, die wir beide noch nicht gesehen haben, die irgendwie online greifbar ist.
Mhm.
Und die wir dann trotzdem in diesem Wochenturnus gucken. Denn eigentlich gefällt mir das ganz gut, muss ich sagen.
Also, ja, finde ich auch total sexy, irgendwie mal Sachen wieder nicht binge zu watchen, wie man das so schön sagt. Hat man sich mittlerweile so dran gewöhnt, irgendwie, dass alles direkt verfügbar ist und man direkt alle Staffeln gucken kann.
Mhm.
Habe ich aber auch jedes Jahr wieder bei den Walking Dead Geschichten, die ich ja wöchentlich gucke, habe ich bei Game of Thrones, die ich auch immer wöchentlich gucke, und Westworld, wollte ich eigentlich auch wöchentlich gucken, habe ich jetzt ein bisschen schleifen lassen. Es sind inzwischen, glaube ich, schon 3 Folgen raus oder 4.
Ich glaube 3. Vier.
Die ich jetzt am Wochenende doch irgendwie alle binge-watchen muss, damit ich irgendwie am Montag wieder am Start bin.
Also ist bisher sehr, sehr gut, finde ich.
Also die erste Folge fand ich auch sehr vielversprechend, zumal das so einfach ein Setting ist, was mich irgendwie anmacht, so ein bisschen Western-mäßig.
Und was mir daran sehr gut gefällt, ist, dass es ja schon zu Ende geschrieben ist.
Ja.
Also es ist ja eine Adaption. Denn,
wurde ja auch schon mal verfilmt.
Richtig. Ne? Das heißt, die Story hat möglicherweise auch zum Ende hin noch Hand und Fuß. Und vor allem, es gibt auch eine ausgearbeitete Story. Denn ich habe so ein bisschen das Gefühl im Moment, dass die Leute, die Serien produzieren, jetzt gelernt haben, quasi handwerklich, was die Netflix-Kids erwarten. Also Charakterentwicklung, langsame Erzählweise, Komplexität. Und das halt einfach so durchexerzieren, darüber aber vergessen, coole Geschichten zu erzählen.
Mhm.
Wir haben zum Beispiel mit Broadchurch angefangen, was auch wirklich sehr, sehr vielversprechend gestartet ist und total toll war. Und dann fällt einem aber irgendwann auf, dass man es nicht weitergeguckt hat. Weil halt storymäßig nichts Spannendes passiert ist.
Mhm.
Ist ja ganz toll, diese Charaktere kennenzulernen. Aber wenn die am Ende nichts erleben, dann ist es doch vertane Zeit.
Ja. Ja.
Und das Gefühl habe ich im Moment, dass die Macher anfangen, sich so ein bisschen quasi auf dem Handwerk auszuruhen.
Mhm. Also was mir in den letzten Jahren aufgefallen ist, ist, dass viele Serien einfach kein Ende finden. Also dass ein Ende schon lange hätte sein müssen, aber man, sag ich mal, wenn es läuft und einem die Sender noch viel Geld zuschmeißen, dass man dann doch immer noch dazu verleitet ist, noch weiterzumachen, obwohl eigentlich schon ein Ende wirklich lange überfällig gewesen wäre. Was sehr, sehr schade ist, weil viele Serien wirklich sehr, sehr gut waren, bis sie irgendwann so, ist eigentlich schon eine neue Staffel von XY draußen, ach, weiß ich auch nicht, wo man vorher irgendwie Feuer und Flamme war und immer heiß drauf war, kommt jetzt noch was, neue Staffel, ja, schnell neue Folge gucken. Und am Ende verläuft alles so in die Belanglosigkeit.
Du hörst das jetzt sicherlich ungern, aber das Gefühl habe ich ja seit der zweiten Folge von Walking Dead, ne? bei mir funktioniert die Serie auch. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was da passiert. Ich sehe immer nur mal so ein paar Folgen und dann finde ich das spannend und gucke das auch weiter. Aber tatsächlich ist da von Staffel zu Staffel nie irgendwas passiert.
Nein.
Du wirst mir jetzt widersprechen, vermutlich.
Nein.
Also die sind immer in der gleichen Situation. Es ist immer alles scheiße, zwischendrin gut und dann ist wieder alles scheiße.
Ja.
Mehr Handlung hat die Serie bisher nicht gehabt.
Nein, wird sie auch nie haben. Also das ist halt das Ding bei der Serie. Das ist halt so ein schönes Popcorn-Kino irgendwie. Man ist eine Folge lang total gespannt. Dann passiert irgendwas, nähert sich eine Lösung, nähert sich keine. Ja, und so geht es immer aufwärts und abwärts. So das ist halt die übergeordnete Story. Zwischendurch stirbt mal jemand, dann kommt wieder jemand Neues. Wie es denn so ist. Also innovationsmäßig geht da nicht viel, unterhält mich trotzdem
ja,
sehr gut.
Ja, habe ich auch gesagt, bei mir funktioniert das tatsächlich auch. Aber
verhält sich ja ähnlich wie mit den ganzen Sitcoms, die ja alle auch eine sehr kleine übergeordnete Handlung haben. Mhm. Doch alles irgendwie in den 20 Minuten Spielzeit abspielt, was man so an Handlung hat. Und da kannst du ja auch einfach so reinschalten und das berieselt dich so und du denkst auch, ja, war irgendwie eine schöne Folge.
Ah, gut, aber den Vergleich finde ich jetzt schon auch schwierig. Also Walking Dead ist schon was anderes als Friends.
Ja.
Walking Dead, Will and Grace. Walking Dead, Will and Grace.
Nee, aber es ist ja so, also Walking Dead, finde ich, ist eine Serie, die auch recht kurzweilig geschrieben ist. Also du kannst in einer Folge eigentlich trotzdem irgendwie so einen Konflikt erkennen, der irgendwie zum Ende hin eigentlich immer eine Art von Lösung hat, zumindest irgendwie eine Lösung verspricht und nicht, dass sich jetzt große Handlungsstränge über mehrere Folgen verteilen, dass du so im Leeren hängst. Also das, finde ich, ist bei Walking Dead schon recht in Anführungszeichen Sitcom-mäßig, dass man auch so als Quereinsteiger trotzdem irgendwie weiß, was ist los, wer ist wer und was passiert denn überhaupt? Nee, und das ist halt, finde ich, das Problem, was Serien haben. Es gibt wenig Serien, die zu einem guten Zeitpunkt aufgehört haben. Ich denke, da bist du bei mir.
Absolut, ja.
Also eigentlich die einzige Serie, die mir jetzt so einfällt, ist Breaking Bad. Die hat zum absoluten Höhepunkt aufgehört und das auch wirklich mit einem Knall.
Ja, definitiv. Da ist Breaking Bad auch tatsächlich immer noch outstanding, finde ich.
Ja. Also Breaking Bad ist allgemein outstanding. Also finde ich so wenn man sich die Serienlandschaft der letzten 15 Jahre anguckt, dann ist das.
Dann hat sich da sehr, sehr viel getan, aber trotzdem erhebt sich Breaking Bad gleichsam auch über die hohe Qualität, die es da auf Netflix ja im Moment gibt. Ja.
Genau, aber auch generell die Qualität der Serien, die wird ja immer besser, weil ich weiß, dass Leute immer mehr Serien gucken wollen. Finde ich das schon beeindruckend, was da mittlerweile gerissen wird, auch wenn man sich Game of Thrones anschaut.
Was ich ja nicht tue.
Ja, aber auch da ist die Produktionsqualität so unfassbar hoch. Da wird ein Aufwand betrieben für eine Folge. Das ist ein Budget, das hatten vor einigen Jahren noch nicht mal Filme so zur Verfügung, was da so in eine Folge reingeblasen wird. Das ist der absolute Wahnsinn. Und das ist so spannend, da so eine lange Handlung auch in hoher Qualität irgendwie zu verfolgen mit den richtigen Mitteln. Das ist auch genau das, was mich anspricht, Serien. Also ich bin eher Seriengucker als Filmgucker.
Aber bei mir ist das immer so wellenartig. Ich habe dann irgendwann tatsächlich genug vom Seriengucken und möchte halt auch dann irgendwie mal so das etwas komprimiertere Format eines Films haben, wo ich halt eine abgeschlossene Geschichte erzählt bekomme. Dann bin ich halt mal wieder stärker auf Filme fokussiert und dann ist das auch wieder gut irgendwann. Ich lechze nach cooler neuer Serienunterhaltung.
Also womit ich gerade wieder angefangen habe, was ich weiß, was du überhaupt nicht magst, ist Scrubs. Ich habe alle
Das stimmt nicht, ich mag das nicht überhaupt nicht. Wenn das zufällig läuft, dann ist es wahrscheinlich besser als das, was auf den meisten anderen Sendern läuft, aber also ich würde Scrubs mir nicht auf Netflix angucken. Wenn ich kein Netflix hätte und durchseppen würde, würde ich mit großer Wahrscheinlichkeit bei Scrubs hängen bleiben. So. Weil der Rest halt Kacke ist.
Also Scrubs, finde ich, ist immer noch eine bemerkenswerte Serie, weil die, finde ich, immer den Grat wandert zwischen, es ist extrem lustig zu, es ist sehr emotional. Weil das haben die wirklich einmalig geschafft, irgendwie von einer Szene zur anderen so die Emotion so zu verlagern, dass man wirklich auch als Zuschauer mitgenommen ist. Und das habe ich so in einer Comedy-Serie noch nicht gesehen. Auch die Charaktere sind alle sehr einzigartig. Die Handlung ist immer irgendwie cool und hat auch eine übergeordnete Handlung unterhalb der Handlung, die halt in der einzelnen Folge passiert. Aber das ist wirklich sehr schön geschrieben, aber auch eine der Serien, die ihr Finale verpasst haben. Mhm. Also, Scrubs hat, glaube ich, 9 Staffeln. Und in der 8. Staffel haben sie eigentlich schon ein Finale gedreht, was auch wirklich das perfekte Finale war. Als ich das Finale zum ersten Mal gesehen habe, saß ich auch wirklich da und hatte Tränen in den Augen, weil das einfach das perfekte Finale war für Scrubs. Und dann haben sie sich halt entschlossen, okay, come on, wir machen noch eine Staffel. Mhm. Was halt echt schade war.
Ja.
Die neue Staffel war zwar irgendwie ein Reboot der ganzen Geschichte, war halt eher auf so eine Med School ausgelegt. Die alten Charaktere waren aber noch da, was dem Ganzen irgendwie so einen faden Beigeschmack gegeben hat. Ich hätte schöner gefunden, hätten sie es einfach sterben lassen. Die 9. Staffel ist aber nicht schlecht. Ich hätte mir aber gewünscht, dass sie einfach nicht existent ist.
Ja, das kann ich verstehen.
Ja. Wenn man schon mal ein gutes Ende kriegt, dann sollte man es einfach dabei belassen.
Ja, aber dann haben sie denen wahrscheinlich einfach nochmal einen Wagen voll Geld vor die Tür gestellt und gesagt, macht mal, ne?
Wahrscheinlich, ja.
Ach, ärgerlich, sehr ärgerlich.
Ja, aber man muss sie ja nicht gucken. Ja. Da ist das schon okay.
Ich könnte gerade versuchen, eine golden glitzernde Überleitungsbrücke zu bauen. Und zwar haben wir letztes Wochenende, während wir da schwer am Werkeln waren in der Küche, nebenbei die aktuelle South Park-Staffel geguckt.
Oh.
Hast du die schon gesehen?
Nein.
Und sie ist absolut fantastisch. Also ja, tatsächlich haben wir die letzten beiden geguckt. Wobei insbesondere die aktuelle, ich glaube, es ist die 19.
Sind die schon über 20?
Weiß ich nicht. Auf jeden Fall die aktuelle Staffel, die sich halt auch mit dem Trump-Wahlkampf befasst, die auch eine durchgehende Geschichte hat. Was ja absolut neu ist bei South Park. Mhm. Die ist wirklich fantastisch. Ich werde gleich auch ein bisschen spoilern. Also wenn du kein Interesse hast, gespoilert zu werden, dann musst du dir die Finger in die Ohren stecken und ganz laut lalala singen.
Alles
Aber die Überleitung, die ich machen möchte, ist eigentlich zu unserem Dauerbrenner-Lieblingsthema, nämlich den bekloppten Rechten und was mit denen eigentlich nicht stimmt. Und ich beginne so langsam irgendwie herauszufinden, was mit denen nicht stimmt.
Und zwar?
Beziehungsweise, was allgemein nicht stimmt. Vielleicht ist es zu früh, darüber zu sprechen, denn das ist mehr so ein Gefühl und ich kann es noch nicht so richtig in Worte fassen. Aber South Park ist einer dieser Bausteine, der mir da vor die Füße gekullert ist, aus denen ich diese Erkenntnis gerade zusammenbastel. Und die nächsten wichtigen Bausteine sind 2 Artikel, die ich in dieser Woche gelesen habe. Und zwar ist der erste von Michael Seemann, also von hier MS Pro, dem einen oder anderen vom Wir müssen reden Podcast bekannt. Mhm. Der ist Kulturwissenschaftler und irgendwie so im CCC-Umfeld aktiv. Und der hat einen Artikel geschrieben, ursprünglich für die Jungle World, also für ein linkes Magazin. Der Artikel wurde da aber abgelehnt, weil er auch für den einen oder anderen sich links und progressiv verortenden doch irgendwie ein bisschen provokant ist. der hat den Titel Eine andere Welt ist möglich, aber als Drohung. Und postuliert neben Arbeitern und der Bürgerschicht eine dritte Klasse, eine globale Klasse,
ja,
die sich halt dadurch definiert, dass sie links ist, progressiv, eher weltbürgerlich, dass sie Chancen in der Veränderung sieht und stellt dann halt die provokante These auf, dass diese dritte Klasse halt genauso wie es die Rechten beschreiben, dominant im Moment ist.
Ja.
Die sitzen in den Startups, die sitzen in der Politik und in den Medien und sowieso sind es die coolen Leute, die es zu was gebracht haben. Was ja auch irgendwie logisch ist, wenn man mit Veränderungen positiv umgeht, dann kommt man halt auch besser durch Veränderungen durch. Aber von dieser Perspektive aus betrachtet, stellt halt dann die These auf, dass es halt schlicht und ergreifend stimmt, dass wir einen wie auch immer gearteten Mainstream haben, der im Wesentlichen pro Globalisierung ist, pro Migration und kosmopolitisch ist. Und das fand ich halt schon relativ bemerkenswert, um unser Lieblingswort mal wieder zu strapazieren. Und dann bezieht sich dieser Artikel auf einen weiteren Aufsatz, 3. Baustein in dieser Erkenntniskette.
Ich sehe, es wird eine Brücke.
Ist absolut, ne? das ist ein Artikel von einem Herrn, dessen Namen ich mir aufgeschrieben habe, weil ich ihn unbedingt nennen wollte, obwohl ich noch nie was von ihm gehört habe, einen Andreas Reckwitz, der macht vergleichende Kultursoziologie. Und der wiederum hat oder arbeitet gerade die These aus, dass die zwei Gruppen, die sich gegenüberstehen, wir haben das ja hier schon ganz oft besprochen, dass irgendwie kein vernünftiger Dialog mehr möglich ist, dass sich irgendwie alle nur noch ankeifen, niemand auf die Argumente des anderen hört und da so unüberbrückbare Gräben aufgemacht wurden, quer durch alle Gesellschaften. Und er macht halt die These auf, dass, oh, der macht die These auf und Lars macht ein Getränk auf. Er macht die These auf, dass das Problem dieser beiden Gruppen ist, dass sie sich grundsätzlich missverstehen und zwar auf einer sehr, sehr grundlegenden Ebene. Und zwar, dass das nicht unterschiedliche Kulturen sind, die da aufeinandertreffen. Also irgendwie diese, die ich eben beschrieben habe, diese dritte Klasse, die Pro-Globalisierung und das hat gepiept. Pro-Globalisierungskultur und irgendwie die konservative Kultur, sondern dass die grundsätzlich unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was Kultur überhaupt ist und wie sich das definiert. Die progressiven Linken beziehen Kultur stärker auf das Individuum, also auf sich selbst, und machen dann quasi so Cherry-Picking. Bei diesem Kulturbegriff gibt es so einen Kulturmarkt und da ist halt alles, was es so in der Welt gibt, und du kannst für dich persönlich alles mit Bedeutung aufladen und dann wird es für dich Kultur. Du kannst also meinetwegen ein in einer Großstadt lebender Moslem sein, der trotzdem Alkohol trinkt, weil ist ja nicht wirklich verboten, aber Veganer ist und auf Superheldenfilme steht. Dann lädst du dir diese Dinge halt für dich persönlich, weil sie dir wichtig sind, mit Bedeutung auf und definierst darüber deine individuelle Kultur.
Ja.
So, und die andere Gruppe betrachtet dieses Cherry-Picking aber halt überhaupt nicht als eine Art von Kultur. Kultur ist etwas, was gewachsen ist, was in einer Gruppe vor allem stattfindet, was in Abgrenzung zu anderen ist. Und halt nicht beliebig und, wie die sagen würden, irgendwie so westlich dekadent ist. Das sind so die Gegensätze, die es da gibt. Mhm. Von der einen Seite, es gibt die offene Gesellschaft, wir und ihre Feinde, nämlich die Komischen da. Und die anderen sagen, es gibt hier gewachsene Gesellschaften und Kulturen. Und die anderen sind halt einfach nur westlich dekadent und überhaupt nicht kulturisiert in diesem Sinne.
Sind beide Standpunkte, die man, denke ich mal, irgendwie nachvollziehen kann? Also rein von der Argumentation her.
Darf ich gerade noch ganz kurz? Ich weiß, dass ich einen furchtbar langen Monolog schon gerade geführt
Sprich
habe.
Sprich weiter. Ich werde währenddessen einmal den Long Island Ice
Tea. Oh Gott, ich werde das auch tun. Lass uns anstoßen kurz.
Er ist weitaus weniger ekelhaft, als
ich
erwartet.
Ich wollte gerade sagen, dass das wirklich ganz furchtbar schmeckt.
Aber er ist sehr süß.
Ja,
aber halt
sehr süß und man schmeckt den Alkohol.
Ja.
Finde ich. Und es schmeckt auch sehr künstlich. Also das ist auch nichts, worüber ich jetzt länger sprechen möchte.
Sprich weiter.
Also das dient jetzt rein dem Wirkungstrinken. Genau. Und was jetzt das wirklich, wirklich Spannende an dieser ganzen Geschichte ist, daneben, dass es einem natürlich eine sehr interessante Perspektive und vielleicht einen Schlüssel zum Verständnis vermittelt, ist die Tatsache, dass sich unter diesem Artikel von MS Pro, von Michael Seemann, etwas entwickelt hat, auf das ich eigentlich warte, seit diese Gräben in der Gesellschaft so aufgegangen sind. Nämlich, dass sich Linke und Rechte mal vernünftig unterhalten. Da findet sich ein Typ, der sich trolligerweise Rechtspopulist genannt hat und sehr, sehr eloquent seine Perspektive dazu aufmacht. Und die Perspektive, von der er meint, dass sie tatsächlich sehr, sehr viele dieser, seien es jetzt AfD oder in Frankreich Le Pen-Anhänger oder jetzt auch Trump-Wähler, zu eigen gemacht haben. Und er beschreibt das halt tatsächlich nachvollziehbar, dass diese Veränderungen in der Welt, die über deinen eigenen Kopf hinweg gefühlt durchgeführt werden von dieser neuen globalen Klasse, dass diese Veränderungen, dass sie an denen leiden. Wenn du keine Lust darauf hast, dass es so gemacht wird, dir die andere Seite aber das als alternativlos verkauft. Und das muss man ja selbstkritisch tatsächlich so sagen. Eigentlich ist ja die linke Perspektive, das ist jetzt nun mal so. Die Welt ist jetzt nun mal so.
Ja.
Wir haben Globalisierung und werden da auch kein Rollback mehr machen können. Und es gibt nun mal Ungleichheit in der Welt und darum gibt es Migration, Punkt. So läuft die Sache jetzt. dass man daran durchaus leiden kann und das als aufoktroyiert empfinden kann, ist was, was in dieser Diskussion rausgekommen ist. Und ich hoffe, dass die noch sehr lange weitergeht.
Ja.
Das sind jetzt irgendwie, ich glaube, 55 Beiträge oder so von, wie ich finde, sehr, sehr hoher Qualität. Und ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht. Und darauf habe ich seit Jahren gewartet, dass sowas passiert.
Wo wir gerade von sehr hoher Qualität sprechen. Habe ich
danke, auch, ich weiß, dass das ganz toll ist.
Ja, ich habe ganz feuchte Augen nach dem wunderschönen Monolog. Ich habe letztens auch auf Reddit ein Ask Me Anything Thread gesehen, wo ein junger AfD-Funktionär sich mal den Fragen von Reddit gestellt hat, der
auch spannend,
absolut eloquent war, der zumindest einen klugen Eindruck gemacht hat. Was eine Seite von der AfD ist, die ich bis vorher noch nicht kannte. Also das war total spannend, sich mal das durchzusehen. Vielleicht können wir das nachher irgendwie nochmal in die Shownotes haben.
Genau, ich werde das natürlich auch alles in die Shownotes reinschmeißen.
Aber das ist auf jeden Fall sehr lesenswert, weil das zumindest die ein oder andere Sichtweise ein bisschen nachvollziehbarer macht, warum man so ist und wie man eigentlich zur AfD kommen kann, wenn man denn eigentlich gar nicht so blöde und so rechts ist.
Ist es denn das, was ich gerade von Rechtspopulist zitiert habe? Ist es dieses Leiden an Veränderungen, die man, von denen man empfindet, dass sie einem aufgedrängt worden sind?
Das ist so eine Sache, die klingt da maximal unterschwellig mit. Ich will nicht sagen, es ist Vaterlandsliebe, aber es, die Abneigung gegen Veränderung ist da schon was da mitspielt. Also man möchte irgendwie sein Land sehr gerne intakt halten und hat halt Angst, dass die aktuelle Politik das halt alles den Bach runterwirtschaftet.
Das ist ja auch das Spannende eigentlich an diesem Konflikt, dass sich da ja auch alle auf der richtigen Seite wähnen, ne?
Ja.
Das tut ja niemand aus Boshaftigkeit.
Nein. Und es ist ja auch so, dass alle Argumente in irgendeiner Weise nachvollziehbar sind. Also es ist ja nicht so, dass wenn jemand sein Argument vorgibt, dass du jetzt zu 100% sagen kannst, nee, das ist völliger Bullshit. Das geht so nicht. Es ist ja alles in irgendeiner Weise zumindest ein bisschen nachvollziehbar. Was diesen ganzen Disput natürlich nicht unbedingt einfacher macht. Man wähnt sich natürlich immer selbst auf der richtigen Seite.
Ja, tatsächlich ist ja dabei dann die entscheidende Frage, was halt wirklich die Grundannahmen sind, von denen man nicht abweichen kann und von denen man ausgehen muss. Ist es so, dass Globalisierung jetzt halt da ist und gut ist und nicht zurückgedreht werden kann? Und allein darüber ließ er sich ja trefflich Wochen und hunderte Seiten lang streiten.
Ja, natürlich. Aber wenn man mal ehrlich ist, weg davon kommt man auch nicht mehr. Also ohne sich jetzt...
Naja, Donald Trump verspricht, dass man davon wieder wegkommt.
Donald Trump verspricht einiges.
Mauern bauen und Zölle erheben. Dann, und niemanden mehr reinlassen. Dann hat sich das an der Stelle erstmal erledigt. Davon... völlig unbesehen, was davon die Folgen sind, aber machbar ist es.
Machbar ist es, aber dass es nicht klug ist, ist wahrscheinlich die nächste Konsequenz.
Und mit dem Brexit bekommen wir ja quasi im Moment oder in naher Zukunft die Light-Version dieser Trumpschen Version.
Ja.
Vision.
Ja, hatten wir letzte Folge auch schon drüber gesprochen, dass wir da beide schon sehr gespannt sind, was da denn nun passiert, wenn es denn irgendwann mal soweit ist. Apropos Brexit. Nochmal kleinen Bogen geschlagen. Ich werde mir das Ganze im September wahrscheinlich live in London angucken.
Ach.
Weil wir irgendwie beschlossen haben, wir waren dieses Jahr gar nicht so richtig weg. Und eigentlich war das nur so eine Spaßidee, weil ich hatte im Internet gesehen, Ryanair haut jetzt im November Flüge nach London für ganze 2 Euro raus. Für die ich übrigens nicht mal von mir zu Hause bis zum Bahnhof komme mit dem Bus, kannst du im kompletten November für 2 Euro nach London fliegen.
Wo ist der Haken?
Es gibt keinen Haken. Die feiern irgendwie so und so viele Jahre, wir sind da und hauen dann werktags Flüge für 2 Euro raus.
Okay, nachdem in der Zeit gerade wieder längliche Artikel über den beklagenswerten Zustand unseres Planeten waren, kann ich das nicht gutheißen.
Naja, zumindest haben wir uns jetzt vorgenommen, wir wollen jetzt irgendwie nach Weihnachten, also zwischen dem 26. und dem 31., also dass wir Silvester schon wieder in Deutschland feiern, irgendwie mal nach London fliegen und uns da noch, ich wollte gerade sagen, ein paar Tage die Sonne auf dem Bauch scheinen lassen, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Einfach mal so ein bisschen Sightseeing machen. Ich war auch irgendwie jetzt schon 5 Jahre nicht mehr in London. Das mal einfach nochmal ein bisschen angucken, ein bisschen rumlaufen, mal gucken, wie die Stimmung so ist. Und einfach mal ein bisschen die Seele baumeln lassen und London im Glanz der Weihnachtsstimmung erleben. Und das ist ja mit Ryanair jetzt mittlerweile alles sehr erschwinglich. Also selbst unsere Flüge sind natürlich absurd teurer als 2 Euro. Also wir bezahlen mit Sicherheit 60 Euro pro Flug. Ist das schon in Ordnung. Was natürlich immer noch absurd teuer ist, sind Unterbringungen. Also das hat sich nach wie vor nicht gelöst, dieses Problem. Das
ist halt London, ne?
Ist halt London, genau. Und wir haben auch schon geguckt, ob man irgendwie per Airbnb da irgendwie so eine Wohnung kriegt oder irgendwie ein Zimmer. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, also viel günstiger als ein Hotel ist das auch nicht. Und da hast dann keiner, der dir Frühstück macht. Oder du hast halt eine Wohnung, die ist theoretisch in London, ist aber irgendwie in Zone 3. Weil London ist ja irgendwie in 3 Zonen unterteilt. Und dann bist du wieder am Arsch der Welt und dann fährt da nicht immer die Bahn und dann bist du wieder gefangen. Und dann haben wir gesagt, ach, drauf geschissen. Dann nehmen wir halt ein Hotel irgendwie mitten in London. Ist ja auch Weihnachten, da kriegt man ja auch noch ein bisschen was. Und haben gesagt, wünschen wir uns halt so nichts, sondern wünschen uns einfach so ein bisschen Taschengeld irgendwie für London und dann erleben wir nochmal was. Das ist so der Plan für zwischen die Tage. Jetzt weiß ich aber überhaupt nicht mehr, wo ich jetzt rein bogentechnisch gerade herkam.
Du kamst vom Brexit.
Ich kam wo kam ich davor her?
Der Brexit war die Light-Version von Trump. Und
genau.
Und Trump eröffnet die Frage, ob Globalisierung backrollbar ist.
Genau, ob man das zurückrollen kann.
Schmeckt das scheiße, Alter.
Ja, finde ich, schmeckt so ein bisschen matig. Ja. Irgendwie so, also unerfreulich matig. Hat aber enttäuschenderweise, wie ich gerade gesehen habe, nur 10,1%.
Nee, also für 10% würde ich mir dann doch eher einen vernünftigen Rotwein in den Kopf drehen. Da gehen Genuss und Drehen im Schädel irgendwie besser miteinander.
Ja, aber der ist auch wirklich sehr süß.
Ja. Was hältst du davon, wenn wir kurz eine Pause machen, um diesen widerwärtigen Geschmack loszuwerden?
Genau, also ich gehe jetzt irgendwie nach draußen und spritze mir kurz Heroin.
Und wir hören währenddessen einen fantastischen Song. Wir haben es beide nicht geschafft, vernünftiges Liedgut für die Pause zu besorgen, weshalb völlig ohne Ankündigung ihr jetzt mit folgendem Lied vorlieb nehmen müsst.
Hey, was stimmt nicht mit euch?
Wir kamen an und alle waren gut drauf. Auf einmal nahm das Schicksal seinen Lauf. Das Bier war gut, die Titten riesig groß. Auf einmal war der Dennis wieder los. Die krasse Kameradschaft 20 Mann. Und alle fassen ihre Pimmel an. Keiner war gewarnt bei dem Fauxpas. Nur Gott, was habt ihr jeder sah? Ohren, Kohl am Dennis dran. Mensch, wie kommt denn der da ran? Alle feiern, alle schreien. Alle pissen sich ans Bein.
Ohren, Kohl am Dennis dran. Mensch, wie kommt denn der da ran? Alle feiern, alle schreien. Und alle pissen sich ans Bein.
Wieder Hetzer ganz hurra. Auf einmal war der Dennis wieder da. Der Blick schweifte nach unten rein ins Klo. Glaub mir, this is what you got to know.
Oh,
Ach, ein fantastischer Song.
So, die letzten Sekunden des Songs laufen quasi noch und wir sind wieder hier ja. in Flo's kleinem Heimstudio.
Herzlich willkommen zur zweiten Halbzeit dieses Podcasts. Willst du vielleicht direkt mal ein weiteres Bier aufmachen, damit wir diesen widerwärtigen Restgeschmack dieses Long Island Iced Tea aromatisierten Ekelgitzgesöffs
ja, also
aus den Kiemen bekommen.
Erst schmeckt er gar nicht so ekelhaft. Der Pelz, der sich allerdings im Mund breit macht, war schwerlichst ekelhaft. Wenn es dir nichts ausmacht, würde ich die zweite Flasche auch einfach hier stehen lassen.
Das ist absolut nachvollziehbar.
Was möchtest du denn trinken? Badisch Gose oder Bourbon Barrel Bock?
Ach, den Bock.
Den Bock.
Ich hätte gerne den Bock.
Gut, dann mache ich den Bock mal auf mit diesem absolut enttäuschenden Flaschenöffner. So. Ich fülle ein. So, höret. Oh.
Ganz fein.
Ne? Jetzt bin ich ein bisschen gespannt, wie das so, wie so ein Bourbon Barrel.
Wie das so performt.
Ja.
Performance in der Fresse.
So.
Prost.
Prost.
Das riecht auch wieder ganz anders, ne?
Riecht auch irgendwie ein bisschen unerfreulich, finde ich.
Aber es riecht irgendwie... Es riecht nach was Dessertmäßigem, finde ich.
Nach Dessert?
Also als könnte man es gut zu einem Kuchen trinken. Oder wie siehst du das?
Ja, das wäre halt dann so ein Kontrastbier, sag ich mal, ne? So, es ist...
Ich probiere das jetzt.
Es riecht nicht süß. Riecht vielleicht ein bisschen säuerlich, finde ich. So ein bisschen... Dein Gesicht sagt, es ist nicht so, wie du es erwartet hast. Es ist völlig entglitten.
Also, um das vorwegzuschicken, es gefällt mir nicht. Es hat irgendwie zwei Geschmackskomponenten, die mir nicht gefallen.
Oh ja. Es schmeckt irgendwie auch ein bisschen nach Banane, kann das sein? Also, weiß nicht, ob diese Aromen da irgendwie meinem Geschmackssinn ein...
Ich finde vor allem auch den Nachgeschmack schlimm.
Also, der Nachgeschmack ist besser als der vom Long Island Iced Tea.
Der Nachgeschmack davon ist sehr, sehr schlimm, aber sehr viel besser als alles, was bei diesem Long Island Iced Tea in meinem Mund passiert ist.
Also, geschmacklich doch irgendwie unerfreulich, ne?
Nicht gut,
also,
nicht gut, nein. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man das mögen kann.
Das hat so zwei, drei ganz komische Geschmackskomponenten, die irgendwie sehr wechselwirkig.
Was steht denn drauf, was da Merkwürdiges drin ist?
So, er sagt.
Na?
Oh, fast gereifter Bockbier-Cuvée mit feiner Bourbon-Kopfnote.
Ach, ein Cuvée ist das. Ah ja. Das Cuvée heißt ja, nur um hier mal den nicht existierenden Weinkenner rauszukehren, aus verschiedenen zusammengeschüttet.
Also quasi ein Tafelbier.
Reste. Restebier.
Aus verschiedenen Bierquellen gewonnen. 3 Monate Lagerzeit in Bourbon, Rum und Tequila-Fässern. Also wie muss ich das verstehen? Wird er dann umgekippt oder
also sie nehmen,
kann er entweder in ein Bourbon...
Sie nehmen ein großes Bourbon-Fass, tu da ein Tequila-Fass rein und da kommt dann das Bier rein.
Wie diese russischen Figuren, die man so ineinander steckt.
Matrotschkas.
Matrotschkas, genau.
Köstliches Matrotschka-Restebier.
Ja, also ich... Brauspezialität Hopfen, Green Bullet, empfohlene Trinktemperatur 12 Grad Celsius.
Das ist auch sehr viel. Ja. Das ist ja sogar noch mehr als bei dem, aber ich glaube, die Temperatur haben wir jetzt.
Ja,
das stand da jetzt schon ein gutes Stündchen. Hier ist es auch nicht kalt drin. Hm. Warum ist hier eigentlich die Heizung an?
Also, Zutaten, Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe, Ibu 28, was auch immer das heißt.
Ja, vermutlich ist das Ibuprofen.
Es ist also auch schmerzlindernd, dieses Bier. Stammwürze, 16 Grad Plato, Wäldebräu, Braumanufaktur, bla bla bla.
Tja.
was auch immer das heißen mag.
Ich würde sagen, das kaufen wir nicht wieder.
Stammwürze 16 Grad Plato kann ich
vor allem, wenn man bedenkt, was ich dafür bezahlt habe.
Da ist wieder absurd viel.
Das, beim letzten Mal war es ja gar nicht so teuer, aber die kosten tatsächlich über 3 Euro die Flasche.
Also auch nach dem dritten Schluck schmeckt es nicht erfreulicher.
Nee, ich werde das jetzt auch ganz schnell austrinken in der vagen Hoffnung, dass dann das zweite Bier, also das dritte Bier, einen besseren Geschmack im Mund vermittelt.
Gose?
Also, nee, ja, ich hoffe, das wird ganz toll.
Das muss ganz toll werden.
Das muss ganz toll werden. Denn
geschmacklich wurde die Messlatte bisher recht tief gelegt.
Ja.
Ja, wobei das erste Bier war ja eigentlich ganz gut.
Das erste Bier war gut, ja. Das hat mir gefallen.
Long Island Iced Tea war sehr unerfreulich. Sehr unerfreulich. Ja, und der Bock. Es war jetzt nicht das beste Bier, was ich je getrunken habe. Und
ja, definitiv.
Ist auch eher recht weit unten anzusiedeln bei den Bieren, die ich getrunken habe.
Oh Mann.
Also den ganzen, glaube ich, würde ich ein abgestandenes Becks vorziehen.
Ja, also sagen wir mal so, das Bier ist der Reichsbürger unter den Hopfengetränken.
Ja. Die Anordnung auf einer Skala von 1 bis 10, was würdest du diesem Bier geben? Eine gute 2,5?
Auf einer Bierskala oder auf einer allgemeinen Getränkegeschmacksskala?
Auf einer Biergeschmacksskala.
Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass man noch sehr viel schlimmere Scheiße brauen kann. Eine 3.
Ja. Bin ich mit einverstanden.
Also die Skala ist ja nach unten relativ offen.
Ja. Gut. Der Zentralbierrat des Florian Primel Podcasts stellt fest, das Bier Bourbon Barrel Bock ist auf einer Skala von 1 bis 10 eine solide 3.
Absolut. Wenn ich nächste Woche vielleicht schon mein neues Interface habe, dann können wir auch jederzeit Hall haben, wenn wir solche wichtigen Wahrheiten verkünden.
Ja, ich finde, das muss auch ein extra Punkt nochmal sein.
Die Bewertung am Ende, das finde ich eine sehr gute Idee.
Eigentlich schon, warum haben wir das vorher eigentlich nicht gemacht?
Weiß ich nicht. Ja, weil wir hier mit unseren beiden Hörern zusammen ja diese Sendung konzeptuieren.
Ja. Wir wachsen mit unseren Aufgaben.
Ja,
und definitiv. Und wir gehen dahin, wo es weh tut.
Und wir wachsen
besonders auch bei diesem Bier.
Und wir wachsen auch mit unserem Pegel.
Ja.
Definitiv. Und um da direkt nochmal anzuschließen und auf die erste Halbzeit zu rekurrieren. Was für eine Serie wollen wir denn gucken, wenn wir das machen? Dann könnten wir unsere Sendung auch ein bisschen stärker strukturieren und vielleicht diesen Serienblock an irgendeine feste Stelle einplanen. Zum Beispiel direkt nach der ersten Pause oder so.
Oder direkt in Minute 12.
Das gefällt mir auch gut.
Egal, was vorher war. Minute 12.
Das kann ich ja auch in dem Projekt einstellen, dass einfach der Jingle dann in Minute 12 kommt, egal was ist. Das ist eigentlich schön.
Ja. Nochmal so ein kleines Überraschungsmoment.
Ja. Ja, aber was für eine Serie wollen wir denn gucken? Ich hätte einen Vorschlag.
Okay, schlag vor.
Habe ich noch nie gesehen, soll fantastisch sein, The Wire.
Ja.
Hast du, glaube ich, auch noch nicht gesehen.
Habe ich auch noch nicht gesehen.
Aber ich weiß nicht, ob die greifbar ist.
Ist die nicht bei Netflix?
Weiß ich nicht.
Ansonsten können wir auch schauen, Black Mirror.
Black Mirror habe ich gesehen.
Auch die neue Staffel?
Habe die erste Folge. Du auch?
Nee.
Sonst könnten wir jetzt drüber sprechen und mit anfangen.
Nee, ich könnte sie aber nachschauen und dann sprechen wir nochmal darüber und dann schauen wir uns...
Hast du die ersten Staffeln gesehen?
Ja.
Ah, okay. Ja gut, aber dann ist es ja auch eigentlich schon zu spät, dann ist es ja alles schon.
Das sind doch alles unabhängige Folgen.
Ja, ich habe sie ja schon gesehen, dann müsste ich sie ja jetzt alle nochmal gucken.
Können doch das sind doch alles unabhängige Folgen. Wir können sie doch unabhängig voneinander auch besprechen. Wir könnten sie ja sogar in einer willkürlichen Reihenfolge besprechen.
Du möchtest das gerne, okay. Dann machen wir das.
Nee, also war nur ein Vorschlag. Das wäre noch was Spannendes, was man auch jetzt nicht in regelmäßigen Abständen tut. Weil wir befinden uns ja, wie wir wissen, kurz vor der Herbstpause. Und
die nahtlos in die Winterpause übergehen wird. Ja, apropos,
sodass wir pünktlich zu Mitte nächsten Jahres den Jahresrückblick 2016 machen können. Wir haben uns ja vorgenommen, das Ganze jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger zu machen.
Und auch strukturierter.
Und auch
mit mehr Bier.
Genau. Du hast jetzt schon eine große Liste vor dir liegen.
Ja, aber wir haben schon über recht vieles davon gesprochen. Und eigentlich wollte ich auch gerade noch was zu dieser Serienidee sagen, aber es ist mir komplett entfallen. Instant.
Okay, dann habe ich was.
Die Helmut-Frage.
Okay, die Helmut-Frage. Helmut Schmidt ist leider nach wie vor tot. Da gibt es nichts zu vermelden. Unerfreulicherweise ist er nicht aus dem Grab wieder hervorgekommen, um uns in diesen krisenhaften Zeiten beizustehen. Und von Helmut Kohl habe ich auch rein gar nichts gehört.
Nee, ne? Da ist es auch.
Aber ich könnte.
Unerfreulich still.
Ich könnte eine geile Moderationsbrücke bauen.
Moment. Ich habe letztens noch gehört, ich weiß gar nicht, wie ich das gehört habe. Helmut Schmidt war ja auch immer noch irgendwie tätig bei der Zeit. Also hat, auch wenn er da jetzt in irgendeiner Form eine Maskottchenrolle gehabt hat.
Nee, doch, der saß da tatsächlich noch.
Ja, saß da, und ob er da jetzt wirklich gearbeitet hat oder also im Rahmen seiner Möglichkeiten, wenn man halt sehr alt ist. Es ist aber immer noch so, sein Büro ist wirklich noch unverändert. Also die haben da nichts gemacht. Also da steht immer noch sein Rollator. Da liegt immer noch eine Stange Mentholzigaretten auf dem Tisch. Also dieses Büro ist immer noch heilig. Also da ist noch nichts passiert. Mhm. Finde ich irgendwie eine spannende Geste, was du sagen kannst, finde ich irgendwie bezeichnend dafür, wie prägend er war. Mhm. So, dass man das Zimmer immer noch aufrecht erhalten will.
Ich habe ja die Zeitausgabe, die zum Tode von Helmut Schmidt erschienen ist, hier liegen und hebe sie auf. Und ich habe ganz kurz überlegt, ob ich sie vielleicht in einen Bilderrahmen an die Wand hänge. Das fand ich dann aber doch ein bisschen zu morbide. Oder? Kann man das machen?
Ist halt als alter Helmut Schmidt-Fanboy kann man das irgendwo machen, ist aber trotzdem morbide.
Und dann muss es einen blinkenden Lichtschlauch um diesen Rahmen geben. Dann ist es wieder.
Ich müsste man viele Zigaretten so um den so Rahmen over. Kleben.
Und die jeden Abend anzünden.
Der Helmut Schmidt Gedächtnisbilderrahmen.
Aber ich wollte eine goldene Moderationsbrücke bauen.
Bilde sie.
Pass auf. Helmut Schmidt und Helmut Kohl waren ja mal Bundeskanzler. Oh. Das ist ja eine relativ hohe Position in diesem Staat, aber es gibt eine höhere. Nämlich?
Rein formal.
Nämlich den Bundespräsidenten. Und das führt uns unfassbar elegant zu einem weiteren Thema. Denn aktuell wird ja diskutiert, wer der Nachfolger von Joachim Gauck werden könnte. Und es findet sich keiner. Offensichtlich hat niemand Bock darauf, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. So ein Job, wo du nichts machen musst.
Aber maximal wichtig bist.
Ja, aber maximal exponiert bist.
Also, was heißt maximal wichtig? Also du
halt, kannst den Leuten auf den Sack gehen.
Aber du bist
Menschen
halt auch
hören
eher
dir zu, wenn du irgendwelchen Bullshit redest.
Ja, aber als Bundespräsident hast du halt auch eher so eine Maskottchenfunktion, ne?
Ja, ja, klar.
Also man muss halt einfach mal so sagen.
Also bestimmt ist das jetzt auch kein Job, der völlig stressfrei an einem vorbeigeht. Aber so richtig auszustehen hat man da doch nichts in dem Sinne, dass man ernsthaft was Verantwortung trägt.
Ja, du kannst natürlich sagen, nee, will ich nicht.
Ich meine, der Wolf hat's gemacht, entschuldige mal.
Der Wolf hat's gemacht, das stimmt. Jetzt, wo du sagst, der ist mir sowas von aus dem Gedächtnis geflogen.
Ja, zu Recht.
Also
zu
Recht. Der wäre sowas von gar nicht präsent mehr.
Ja. Aber sei es denn drum. Ich habe überlegt, ob wir nicht Vorschläge dazu machen könnten, wer Bundespräsident werden soll. Denn bisher waren bei den ernsthaften und auch bei den nicht ganz so ernsthaften Vorschlägen, die ich so in den Medien vernommen habe, bisher niemand dabei, wo ich sagen würde, fuck yeah, unbedingt. Ich finde auch, dass dieser aktuelle, scheinbar gefundene Kompromiss Steinmeier so ziemlich das Schlechteste ist, was diesem Land passieren kann. Nicht, weil ich Steinmeier irgendwie für einen furchtbaren Menschen, Politiker oder sonst was halten würde, aber du kannst doch jetzt in dieser Situation, bei der Spaltung dieses Landes, bei dem aktuell bestehenden Hass auf die Eliten, TM, nicht jemanden aus der Großen Koalition dahinstellen. Da müsste man doch die Chance ergreifen und jemanden, der möglichst fern dem politischen Establishment steht, nehmen, oder?
Ich sollte mal Frauke Petri fragen.
Das wäre zum Beispiel eine fantastische Wahl. Die habe ich aber gar nicht auf meinem Zettel stehen.
Ja, Mensch. Dabei kann sie doch da wenigstens nichts kaputt machen.
Aber das wäre auch ganz kurzweilig, oder?
Ja.
Nicht auszudenken. Das Signal wäre fatal, aber ich denke, der Entertainment-Faktor wäre gegeben.
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich finde, Bundespräsident ist irgendwie ein putziges Amt. Also
dass wir uns diesen Luxus leisten.
Ja.
Ich finde das auch nicht schlimm, dass das jetzt Geld kostet. Sicherlich auch recht ernsthaft viel Geld, aber kann's haben, ne?
Ja, also finde ich total witzig, dass er, also was heißt witzig, aber dass der Bundespräsident ja nun mal eigentlich der mächtigste Mann im Staat ist.
Mhm.
Aber er praktisch so wenig zu sagen hat.
Ja, ich glaube, dass das auch daran liegt, dass in den letzten Jahren und Jahrzehnten ja immer nur Parteipolitiker das Amt bekleidet haben, die dann im Zweifelsfalle doch auf Linie gewesen sind. Wenn man da tatsächlich jemanden hinstellen würde, der nicht im politischen Establishment ist, dann denke ich, kann der die wenigen Befugnisse, die er hat, also Gesetze zu unterschreiben oder nicht, durchaus wirkungsvoll einsetzen.
Scheint ja aber irgendwie so eine Vitamin-B-Geschichte zu sein, ne? Wie man Bundespräsident wird.
Ja, irgendwie schon. Wobei es sind ja tatsächlich Kandidaten im Gespräch gewesen, die jetzt aus einem anderen Bereich kommen. Ich hätte sie nicht gewollt, aber Margot Käßmann war im Gespräch.
Ja, aber das sind halt nicht die Big Player, ne? Also das sind halt Leute, die werden vorgeschlagen, aber da weißt du schon von Anfang an, nee, das wird es unter keinen Umständen werden.
Mhm. Oder jetzt auch Navid Kermani, den ich sehr gerne als Bundespräsidenten hätte.
Mhm.
Aber grundsätzlich sehe ich da auch eher wenig Chancen.
Ja.
Jemanden, der im Bundestag Reden hält, bei den CSU-Abgeordneten den Raum verlassen, wird halt sicherlich nicht Bundespräsident werden.
Höchstwahrscheinlich nicht.
Leider.
Man könnte aber auch deutsche Politgrößen wie zum Beispiel einen Edmund Stoiber vorschlagen. Den ich auch wirklich schon lange am politischen Horizont vermisse.
Ja.
Der war immer irgendwie kurzweilig. Also das war immer irgendwie ein putziger Typ. Mhm. Also auf jeden Fall immer zu allem eine Meinung gehabt, was ich immer irgendwie cool fand, auch wenn das irgendwie aus so einem gefährlichen Halbwissen heraus irgendwie aus ihm bei irgendeiner Talkshow rausgefallen ist. Aber erstinstanzlich hat er eine Meinung und das ist irgendwie eine coole Einstellung.
Meinung haben, meinst du, ist Kernkompetenz von Bundespräsident? Oder sollte es sein?
Eine Meinung haben sollte eine Kompetenz vom Bundespräsidenten sein. Im Idealfall ist es eine Meinung, die einer gewissen Recherche unterliegt und nicht rein emotional gefällt wird. Was natürlich dazu führt, dass Äußerungen vom Bundespräsidenten im Zweifelsfall ein bisschen später kommen oder dass er sich vielleicht auch erst von irgendeinem Stab unterrichten lassen muss, beziehungsweise da ein bisschen recherchieren lassen muss und eine kleine Konferenz.
Ja, aber das ist ja gerade die Chance bei dem Amt. Du musst ja nicht permanent am Pult sein.
Nee, du musst ja nicht jeden Tag irgendwie im Bundestag sein und irgendwie deine großen Reden schwingen. Wobei es natürlich Ereignisse gibt, die dann irgendwie schon einen Bundespräsidenten verlangen. Sei es oder siehe hier am Amoklauf München, wo ja der Gauck auch relativ fix zur Stelle war und da ein Urteil abgegeben hat. Oder was heißt ein Urteil, eine Bekanntgebung. Wie heißt denn das? Sag mir mal das richtige Wort dafür.
Ich frag mich die ganze Zeit, welches Wort du suchst.
Eine Stellungnahme.
Abgegeben hat.
Auf jeden Fall hat er da was zugesagt. Und das relativ kurzfristig. Wer wäre denn noch ein Kandidat, den du dir vorstellen könntest?
Also, schön fände ich einen Reichsbürger. Irgendeinen, also da Axel Stoll nicht mehr greifbar ist, sollten die einfach random irgendeinen aussuchen.
Per Losverfahren
und dann mal gucken, was der dann halt macht. Also ob er dieses hochdotierte Amt in einem Staat, der seiner Meinung nach nicht existent ist, annimmt.
Ja, das dürfte man ja aber nicht per Post zustellen, das würde er wahrscheinlich gar nicht aufmachen.
Oder nicht bekommen. Ah, also das fände ich ziemlich gut. Was ich auch schön fände, wäre Thomas Gottschalk. Der ist sympathisch und nett. Der kennt sich in den USA aus. Das ist ganz wichtig.
Mhm.
Wegen der internationalen Beziehungen. Und insbesondere, wenn Donald Trump ja Präsident der USA wird, was wir alle inständig hoffen, dann ist es wichtig, jemanden zu haben, der eine ähnlich gute Frisur hat und da mithalten kann. Also gegen Thomas Gottschalk sprechen meiner Meinung nach wenige Dinge. Der ist bekannt, beliebt. Ne?
Und er trägt witzige
Anzüge.
Trägt
witzige Anzüge. Bitte, ja. Bitte.
Da hast du auch mal wieder so einen kleinen Fashionista bei dir in der Regierung.
Ja.
wo man jetzt erstmal nichts gegen sagen kann, ne? Also wenn man mal wieder jemanden hat, der ein bisschen auffällt, guck dir hier den Vogel aus Nordkorea an. Man, der ist auch nicht sonderlich klug, nicht sonderlich schick, aber irgendwie kennt ihn doch jeder. Und wenn man da, sag ich mal, so ein Bundespräsidenten-Maskottchen hat, was da irgendwie in witzigen Anzügen, ne, ein paar Stammtischkneipenwitze raushaut, dann bin ich da auf jeden Fall für zu haben.
Ne?
Ja.
Siehst du, aber uns fragt ja wieder keiner.
Nee. Harald Schmidt. Was macht der denn eigentlich?
Ja, außer schlecht twittern, weiß ich nicht, was der macht.
Ja.
Ich vermute nichts. Er hat ja auch gesagt, dass er ausgesorgt hat und jetzt tun kann und lassen kann, was er will.
Ja. Er könnte wie ein Phönix aus der Asche kommen und das Amt des Bundespräsidenten bekleiden.
Ja. Eigentlich muss doch das nur irgendjemand vorschlagen. Ich weiß überhaupt nicht, wie das formale Verfahren ist. Aber könnte nicht irgendein einsamer Abgeordneter der Partei zum Beispiel Harald Schmidt als Bundespräsidenten vorschlagen? Und allein durch das Medienecho müssten dann die Politiker so vor sich hergetrieben vom Volk werden, dass überhaupt gar kein Weg daran vorbeiführt.
Wenn ich auch noch in den Raum schmeißen möchte, Stefan Raab.
Habe ich auch überlegt, aber ich hab dann Thomas Gottschalk den Vorzug gegeben. Ich
meine, Stefan Raab ist jetzt mittlerweile von 10 Monate lang arbeitslos. Ich meine, den muss man auch irgendwie wieder in die Gesellschaft integrieren. Und da finde ich, das Amt des Bundespräsidenten ist da die perfekte Maßnahme, um ihn wieder ins Arbeitsleben zu integrieren.
Absolut. Aber tatsächlich finde ich ja dann nach wie vor meinen Vorschlag, Thomas Gottschalk, die bessere Wahl.
Ja, vielleicht. Wenn man Stefan Raab
ist meiner Einschätzung nach weniger lustig, weniger spontan, weniger gut aussehend und trägt die weniger witzigen Anzüge.
Aber er hat schon mal eine Sendung gemacht, in der es grob um Politik ging.
Du blickst in ein leeres Gesicht. Ach, du meinst diese Sendung zur Bundestagswahl?
Ja, genau.
Ja. Thomas Gottschalk hatte ganz viele Politiker bei sich auf dem Sofa.
Und er hat nur lustige Anzüge getragen.
Ja, beides akzeptable Kandidaten, aber da werden wir uns wahrscheinlich nicht einig, oder?
Eigentlich bin ich auch für Thomas Gottschalk.
Oder für Harald Schmidt.
Am liebsten Thomas Gottschalk, weil er so witzig aussieht.
Der wird es wahrscheinlich nicht für 200.000 Euro machen, befürchte ich. Da müssen wir irgendwie ein bisschen mehr auf den Tisch legen. Vielleicht sollten wir da eine Crowdfunding-Kampagne.
Ich würde sagen, wir Crowdfunding-Kampagne
dazu starten.
Für 2 Millionen Euro wird Thomas Gottschalk unser neuer Bundespräsident.
Ich bin dabei, unbedingt. Mit 5 Euro sind sie dabei und kriegen das T-Shirt.
Ja. Ja, aber dann könnte Thomas Gottschalk ja quasi auch seine Villa da in Malibu erstmal per Airbnb vermieten. Er muss ja dann erstmal ein Schloss Bellevue einziehen.
Ja, stimmt. Auf jeden Fall. Ist der eigentlich verheiratet?
Ja.
Weil jetzt haben wir auch so ein
mit Frau Gottschalk
wildes Eheding. dann müsste eigentlich mal wieder Ordnung rein. Also wenn der nicht verheiratet ist, dann möchte ich das zurückziehen, diesen Vorschlag.
Dann wird er mit Frauke Petri aus Integrationsmaßnahmen verheiratet.
Ja.
Die ist doch gerade frisch geschieden, oder nicht?
Ja? Ach, stimmt, ist sie.
Ja. Ja.
Das ist eine gute Idee.
Also, das ist ein Konzept, das...
Ja.
Oh, Frauke Petri ist unsere First Lady.
Also, weil unsere Vorschläge an dieser Stelle so unglaublich gut sind und wir sie nur an den Mann bringen können, wenn wir tatsächlich mehr Reichweite haben, mehr Impact, muss ich mit dir meckern. Du hast die letzte Sendung schon wieder nicht auf Facebook geteilt.
Verdammte Scheiße.
Lars, so wird das nicht. So kriegen wir nie den dritten Hörer. Also, an dieser Stelle ergeht der Aufruf an unsere beiden Hörer. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, und davon gehen wir aus, das ist ja irgendwie selbstverständlich, ist bekannt. Dann
muss man wissen.
Dann erzählt weiter, dass es uns gibt, shared uns auf Facebook, teilt uns bei Twitter, wo auch immer, gibt uns Bewertungen auf iTunes, das bringt uns total voran. Echt, ja. Jetzt. Und
Und unter allen Teilern.
Und dann wird Thomas Gottschalk auch Bundespräsident.
Und unter
wir brauchen euch.
Unter allen Teilern verlosen wir einen Bourbon Barrel Bock.
ein volles. Wir würden wieder ein volles kaufen. Ihr kriegt nicht die schon benutzte leere Flasche.
Wir würden es in einem alten Schuhkarton zu euch schicken.
mein dritter und letzter Vorschlag für das Amt des Bundespräsidenten.
Moment, ich bin immer noch bei Frau Petri geblieben.
Ach so.
Wie unser Bundespräsident Thomas Gottschalk dann zur Auslandsreise antritt in die Vereinigten Staaten. Und dann steht diese burschenhafte Frau Petri neben unserem Lockenkopf und schüttelt dann die Hand von
das Bild,
Präsident Trump.
Das Bild. Oh.
Einmalig. Ja. Also schon alleine für dieses Bild bin ich auf jeden Fall dabei. Ich habe währenddessen übrigens das zweite Bier eingeschaltet.
Lass uns eine Crowdfunding-Kampagne starten, wirklich. Allein aus Gründen der Spaßigkeit.
Ja.
Bist du auf irgendeiner dieser Plattformen?
Nee.
Ärgerlich. Wir machen das trotzdem.
Ja. Ich habe währenddessen das dritte Bier eingeschenkt, was ein badisch Gose ist. Es ist spritzig frisch mit leichter Hefetrübung, zarter Duft nach Banane, spannende Zitrone, Koriandernote auf der Zunge mit leicht mineralischer Süße und dezenter Bittere.
Bam.
So, es empfiehlt sich eine Trinktemperatur von 8 bis 10 Grad. Der Hopfen ist Select, Saphir und Citra. Die Inhaltsstoffe sind Wasser, Gerstenmalz, Weizenmalz, Hopfen, Hefe, Salz, Koriander. Es ist ein IBU 10 da drin und die Stammwürze ist ein 11 Grad Plato. Im Gegensatz zu dem 16 Grad Plato wird uns wahrscheinlich der 11 Grad Plato deutlich besser schmecken. Ich erwarte die versteckte Bananennote. Prost.
Prost. Riecht auch wieder sehr interessant, finde ich.
Aber eher mehr in Richtung Weizen wieder, finde ich.
Ja.
Ist schon ein bisschen klassischer. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt gerade unerfreulich war.
Das ist also sehr geschmackslos, hat relativ viel Kohlensäure, finde ich. Also relativ feine Kohlensäure. Das ist recht prickelig, tatsächlich. Stimmt, was da drauf steht. Aber ansonsten schmecke ich wenig.
Stimmt, es ist relativ flach, finde ich, so vom...
Ja, es mag sein, dass wir uns unsere Geschmacksknospen durch diesen Frontalangriff mit
Long Island Iced Tea
und dem Bockbier versaut haben, aber da hätte ich jetzt schon was anderes erwartet.
Also das ist ein bisschen, ich finde es flach, so rein von der Geschmacksvielfalt her, Volumen. Es ist alles relativ flach gehalten, so alles, also nichts irgendwie, was jetzt... mit besonderer Penetranz glänzen würde oder besonders intensiv wäre. Also kann man jetzt so wegtrinken. Also das.
Aber fürs ganz im Ernst, selbst fürs Wegtrinken finde ich das zu teuer. Nee, auch kein glanzvoller Auftritt, möchte ich sagen. Also die Biere des letzten Males von der Rügener Inselbrauerei haben mir deutlich besser gefallen als die Produkte dieser Schiefkleber da.
Wälde.
Ja.
Ja, also die Biere der Inselbrauerei, die fand ich, die hatten mehr Charakter.
Ja.
Also die waren eigener, wohingegen diese jetzt irgendwie alle sehr, wie würde ich sagen, flach sind, aber die sind nicht so besonders, rein geschmacklich jetzt gesehen.
Das zweite schon, aber das war leider in eine Richtung besonders, die uns nicht zusagt.
Die hat uns nicht besonders gut gefallen.
Mhm. Also diesem Bier würde ich jetzt eine...
Stimmt, der Zentralbierrat.
Der Zentralbierrat bestimmt, dass dieses Bier auf der vom Florian Priemel Podcast festgelegten Bier-Epicness-Skala eine 4 ist.
Hätte ich jetzt auch gesagt. Also 4, also es war schon besser als das letzte Bier. Mhm.
Also man hat viel, viel weniger das Bedürfnis, sich zu übergeben.
Ja, oh ja, 4... Vielleicht so 3,5. Also SS.
Für 3,5 finde ich, ist es zu weit von der 3 weg, die wir vergeben haben.
Ja, vielleicht war die 3 auch ein bisschen hoch angesetzt. also es glänzt ja eher durch Unauffälligkeit als durch besonders guten Geschmack. Also da muss ich sagen, bin ich echt ein bisschen enttäuscht, weil das hat wirklich wenig Geschmack.
Ja, das riecht deutlich besser, als es schmeckt, finde ich.
es riecht auch nach deutlich mehr Geschmack.
Ja, also riecht sehr fruchtig.
Ja.
Frisch, ja.
Aber wenn man es dann trinkt, dann hat man wirklich wenig Geschmack irgendwie auf der Zunge, ne? Das hätte ich jetzt ganz anders orakelt, wenn ich hätte nur riechen dürfen. Mhm. Es ist auch zumindest das am besten riechende Bier aus dieser Serie. Das
stimmt. Also als, ja. als Parfum, ja. ein fantastisches Produkt. Ja. Jetzt im Fanshop.
Ode Gose. Genau. Ja.
Okay, haben wir noch Themen?
Haben wir noch Themen? Also wir haben zumindest noch ein Getränk. Was quasi uns vorschreibt, dass wir noch ein Thema zu haben haben.
Ich könnte von einem schrecklichen First World Problem berichten.
Berichte mir davon.
Es ist mir auch wirklich ein bisschen peinlich, dass ich das überhaupt als Problem identifiziere. Aber alle Lampen in meinem Wohnzimmer haben eine unterschiedliche Lichttemperatur. Und das macht mich wahnsinnig.
Oh, das kann ich aber verstehen. Also, das ist auch so ein Punkt, da bin ich wirklich empfindlich irgendwie drauf, weil das macht mich irgendwie kirre. Mhm. So, wenn du irgendwie guckst durchs eine Auge, und guckst durchs andere Auge und da hast irgendwie zwei verschiedene Weißtemperaturen.
Das ist ja auch was die Natur nicht so vorgesehen hat. Sonne ist ja überall immer gleich.
Ja. Und das macht mich schon verrückt.
Da bin ich froh, dass du das nachvollziehen kannst.
Ja, also das finde ich ist auch kein First World Problem. Also.
Sondern?
Also, das ist ein grundlegendes Problem.
Genau, das ist ein allgemeines Weltproblem, dem sich die WHO endlich mal annehmen sollte.
Warum stehen nicht die Blauhelme vor deiner Tür
und drehen hier mal ordentliche Glühbirnen rein.
Ja.
Tatsächlich ist ja aber das Problem, dass ich mich im Zweifel an dem Licht orientieren muss, was ich nicht ändern kann, was die Pendellampe über meinem Esstisch ist. Denn da kann ich das Leuchtmittel nicht austauschen.
Also nicht das Leuchtmittel austauschen?
Das ist eine LED-Lampe.
Ach so. Schlecht.
Naja, prinzipiell gut und das Licht gefällt mir auch. Nur haben wir dann noch einen LED-Strip hinter unserem Sofa liegen, der sehr, sehr warmes Licht macht. Dann haben wir einen LED-Schlauch in so einer Kugellampe liegen, der quasi das perfekte Licht macht. Es ist ein Hauch anders als das von der Pendellampe, aber das würde ich akzeptieren. Und dann haben wir eine Glühbirne, die in einer Stehlampe sich befindet. Ja. Und da auch zu warm vor sich hin strahlt. Wir haben dafür eine Kaltweißglühbirne gekauft, was deutlich zu kalt ist. Ja.
Kaltweiß ist natürlich auch sehr blau eigentlich, ne?
Ja, und ich verstehe halt nicht, dass es nur diese Extreme gibt. Es gibt irgendwie 2700 bis 3000 Kelvin so zu kaufen. Das
ist aber sehr kalt.
Das ist sehr
warm. Warm.
Und dann geht das irgendwie erst wieder bei 5000 los.
5500 will man eigentlich haben, was Tageslichttemperatur ist.
Aber eigentlich müsste ich irgendwas dazwischen haben. Und ich habe lange nachgeguckt und bin zu der Feststellung gekommen, dass die einzige Möglichkeit, mein Problem nachhaltig und akzeptabel zu lösen, Philips Hue heißt. Und mich mehrere hundert Euro kostet, um einen kleinen Raum zu illuminieren.
Aber schön, dass du da auch so drüber nachgedacht hast. Ich hatte dir schon in meinem Warenkorb blieben.
Ich kann ja auch keine der etwas günstigeren Philips Hue-Alternativen geben, obwohl es da gerade auch ein Crowdfunding-Projekt gibt, was erschwingliche App-steuerbare Glühbirnen herstellen möchte. Aber das fällt bei mir halt raus, weil ich ja auch einen Philips-Fernseher mit Ambilight habe. Und das würde ich dann schon mitnehmen wollen. Mhm. Die Funktionalität, das zu verschalten.
Also Philips Hue, finde ich, ist eigentlich eine überragende Geschichte. Also muss ich sagen, so per Knopfdruck irgendwie so die Farbstimmung im Raum anzupassen, finde ich, ist ein toller Gedanke, so wenn man mal irgendwie einen Film guckt und der vermittelt so eine bestimmte Stimmung, kann man guckst irgendwie einen Winterfilm, dann machst halt eher so ein bisschen bläuliches Licht oder guckst irgendwie, was weiß ich, was Doom und dann machst du da rotes Licht an oder hast irgendwie eine Party und machst ein bisschen lila Licht. Also total geil. Schade, dass diese ganzen Glühbirnen so teuer sind. Mhm. First World Problems sind übrigens auch Energiesparlampen. Wir haben bei uns im
Energiesparlampen darf ich ganz kurz?
Ja.
Energiesparlampen, nur damit der Rant am Anfang ist und du deine Geschichte vernünftig erzählen kannst. Das ist eine absolut überflüssige Übergangstechnologie gewesen, die kein Mensch gebraucht hat. Der einzige Grund, warum Energiesparlampen irgendwie in den Markt gedrückt wurden, ist, weil sie gewusst haben, dass jetzt LED kommt und dann nochmal die große Abverkaufssause machen wollten. Jetzt bist du dran.
Energiesparlampen haben wir bei uns im Flur und diese räudigen Dreckslampen brauchen so absolut erbärmlich lange, bis sie die Helligkeit eines Teelichts übersteigen, dass ich lieber die Tür im Flur auflasse und in einem anderen Raum das Licht anmache, um Licht im Flur zu haben, als dass ich 5 Minuten warte, bis mein Flur so hell ist, dass ich mir eine Schleife in meine Schuhe machen kann. Also, aber das ist ja sowas von, so eine räudige Technologie, das ist absolut inakzeptabel, dass Lampen mehr als 5 Minuten vorheizen müssen, damit die Licht machen. Also, ehrlich, wenn ich das Licht anmache im Flur, dann ist das ohne Scheiß nicht heller als maximal 2 Teelichter. Das ist eine absolute Katastrophe. Gott sei Dank gibt es ja immer mal wieder LED-Lampen im Angebot. Weil ich finde, LED-Lampen sind immer noch echt teuer.
Ja.
Da warte ich immer darauf, dass mal welche im Angebot sind, irgendwie in der richtigen Größe. Dann kaufe ich aber mal so 5 Stück und steck die da mal um. Aber also, wie sich diese Technologie überhaupt etablieren konnte.
Das habe ich ja gerade erklärt, wie die sich
etablieren konnte. Ja, aber wie Leute ein damit auch leben
Bullshit.
Können. Also wie kann man damit leben, ohne nachhaltig aggressiv zu sein?
Tatsächlich glaube ich, dass es die auch mit weniger Vorglühzeit gibt.
Also wir hatten noch eine im Badezimmer, die war ein bisschen besser, die war aber auch schon langsam. Also lange nicht so katastrophal langsam wie im Flur, aber schon langsam. Also du hast dich mit einer Zeitung aufs Klo gesetzt, konntest nichts lesen, konntest dann so nach einer Minute ungefähr anfangen, so die Zeitung zu dechiffrieren, was auch irgendwie schon uncool ist. Also will ich eigentlich nicht. Und LED ist, finde ich, eine ganz fantastische Technik schon. Alleine die Sache, dass man sich über einen sehr großen Zeitraum nicht damit beschäftigen muss, dass Lampen durchbrennen. Finde ich, ist schon
amazing. Gold wert. Ja.
Bemerkenswert, wie wir,
ja genau.
Also das ist auch, also auch kaputte Lampen, das ist auch wirklich mein Erzfeind. Hasse ich wie die Pest, aber ich komme wirklich dann auch teilweise wochenlang nicht dazu, eine Glühbirne zu holen. Jedes Mal, wenn ich das Licht anmache und sehe, dass eine Lampe kaputt, krieg ich wieder eine Schlagader am Hals. Von daher bin ich froh, wenn ich jetzt irgendwann die komplette Wohnung auf LED umgerüstet habe und weiß, okay.
Auf LED, aber nicht auf Philips Hue.
Also die unwichtigen Räume erstmal LED, aber Philips Hue ist zumindest für den Wohnbereich angeplant, also dann auch für die Stehlampen und so. Finde ich, ist das schon eine geile Geschichte. Aber
du hast ja auch, glaube ich, keinen Philips-Fernseher. Ne? Du könntest ja auch mit einer der Marktbegleiter gehen.
Die sind mir aber gar nicht bekannt, beziehungsweise ich kenne einen und der war irgendwie wenig gut.
Inzwischen gibt es da mehrere von und wie gesagt, läuft gerade oder ist schon ausgelaufen ein Crowdfunding-Projekt, die wirklich erschwingliche Glühbirnen irgendwie für $9 oder sowas.
Oh Gott, das ist ja niedlich.
Ne? Anbieten möchten.
Das kann man ja auf jeden Fall machen.
Ich finde auch, ich würde sagen, wenn ich für so eine Philips Hue Birne 20 Euro bezahlen würde, das wäre so der obere Rahmen dessen, was ich als akzeptabel begreifen möchte.
Ja.
Aber dafür gibt's bei Philips Hue halt nur die, ich wollte gerade sagen Schwarz-Weiß-Lampen, aber die sich in der weißen Farbtemperatur einstellbaren Lampen und nicht die bunten. Und ich möchte dann ja durchaus auch die
Man will ja dann noch alles haben, ne? Nutzen,
ja.
Genau, wo wir gerade von Philips Fernsehern sprechen. Ich plane jetzt ja, mir eine PlayStation zu kaufen. Da kommt jetzt ja im November kommt ja die PlayStation 4 Pro raus.
Heißt die nicht Neo?
Nee, Neo war der Projektname.
Ach so.
Die heißt jetzt Pro. die ja jetzt auch dann 4K...
Das ist klug, denn die Abkürzung davon ist PSP, kommt mir irgendwie bekannt vor.
Ja, ne? Und die unterstützt ja 4K und auch so ein bisschen bessere Grafik für einige Titel. Und dann habe ich mir überlegt, ich bin ja irgendwie seit Jahren auf der PS3 hängen geblieben und habe auch nie die Bewandtnis gesehen, mal irgendwie eine PS4 zu kaufen, weil einfach irgendwie keine coolen Spiele da waren. Also zumindest für meinen Spielgeschmack waren keine coolen Spiele da. Und jetzt kommen so langsam die ganzen Titel, die ich mir so zum Launch gewünscht hätte. Irgendwie mal so ein Horizon Dawn, was irgendwie so ein Adventure mit Roboter-Dinosauriern ist. Klingt total abgefahren, sieht total schick aus. Dann gibt es hier noch ein Spiel, was so der geistige Nachfolger ist von Shadow of the Colossus.
Ach ja, ja, davon habe ich auch gehört. Mir fällt aber auch der Titel gerade nicht ein.
Also komme ich auch überhaupt nicht drauf. Shadow of the Colossus habe ich auch total gerne gespielt, war ein fantastisches Spiel, hat mir viel Spaß gemacht. Und da habe ich halt mega Bock drauf. Konsolen spiele ich halt nicht, um Shooter zu spielen, das mache ich halt am Computer. Auf Konsolen will ich halt irgendwie eine coole Story haben, will irgendwie ein Adventure haben, was sich irgendwie angenehm mit dem Joystick spielen lässt oder mit dem Controller. Und da kommen jetzt die ganzen Spiele, die ich mir halt zu Anfang gewünscht hätte. Und jetzt habe ich auch überlegt, holst du dir einen 4K-Fernseher? Also wir sind vor 3 Jahren in unsere Wohnung eingezogen und da habe ich mir einen neuen Fernseher gekauft. Das ist ein relativ preiswerter 50 Zoll LG-Fernseher. Hat auch überhaupt keinen dollen Vierlefanz, hat halt Full HD und das war's. Also sieht gut aus, hat ein ganz gutes Bild. Aber jetzt habe ich so, man steht ja immer wieder bei Saturn oder bei Mediamarkt und sieht dann so einen 4K-Fernseher und denkt so, boah,
du Konsumhure.
Das sieht schon geil aus. Ne? Dann ist natürlich wieder das Problem. Ja, sieht schon geil aus, aber ich will ja jetzt auch nicht 5 Stunden am Tag den Testkanal gucken, den 4K-Testkanal. Mhm.
Und selbst bei Netflix wird's ja schwierig mit 4K-Inhalten.
Genau. Und das ist halt schade, weil 4K schon nochmal eine ganze Ecke geiler aussieht. Was ich aber eigentlich wollte, und wo ich jetzt aber den Bogen wieder zurückschlage, ist unser letztes Getränk, genau, das darfst du jetzt mal gerne einschütten.
Aber ich wollte dich auch nicht durcheinander bringen.
Das war VR.
Ah, okay.
Ich habe zu Anfang darüber nachgedacht, ob ich mir die Oculus Rift hole. Damals gab es ja noch die ersten Dev-Kits, also diese Entwickler-Kits. Habe ich schon mal gedacht, holst dir mal eine, guckst dir das mal an. So, dann bin ich da immer wieder drüber weggekommen. Dann wurde von Steam in Verbindung mit HTC die Vive vorgestellt. Mhm. So, da habe ich gedacht, Mann, leck mich am
Arsch. That's it.
Ist das geil, so mit diesen Lighthouse-Dingern, die du in deinem Raum aufstellst, die dich dann mit Infrarot vermessen. So, dass du hast halt eine exakte Positionsbestimmung. So habe ich gedacht, geil, das Ding holst du dir. So, dann habe ich gedacht, okay, holst du das Teil, baust dir noch einen kleinen Rechner fürs Wohnzimmer. So, dann haben sie das Ding vorgestellt und haben gesagt, so, kostet 900 Euro. Ja, weiß ich nicht. Und ich dachte, okay, 900 Euro, tut weh, kannst du machen. So. Dann brauchst du ja aber auch noch einen Rechner. Der muss ja auch wieder VR-fähig sein.
Und 4K können.
Und 4K können.
Das heißt, du gibst auch noch mal 400 Euro für eine Grafikkarte aus?
Ja, und da habe ich gedacht, ganz schön teuer. Und ich dachte, wartest dir erstmal ab, bis irgendjemand das hat und du dir das mal angucken kannst. Mhm. So. Und dann kam PlayStation VR. So. Es hat eindeutig das unterlegenere Tracking-System, weil es halt nur optisch ist. Du hast halt diese PlayStation-Kamera, die du irgendwie auf deinem... das Getränk geht auf.
Moment. Also, wir trinken jetzt Jim Beam, Honey and Ginger Ale. Und mehr habe ich dazu nicht zu sagen, außer dass man das erst ab 18 trinken darf und nicht, wenn man eine große Flasche ist, die neben einem Auto steht.
Gut. Also für Schwangere unbedenklich. Genau. Das unterliegendere Tracking-System, weil man benutzt halt diese PlayStation 4-Kamera, die halt irgendwie auch schon 3 oder 4 Jahre auf dem Buckel hat, die sich halt seitdem auch nicht verändert hat. die halt das Ganze optisch trackt. Man hat halt diese Brille auf und hat gegebenenfalls einen Controller in der Hand oder diese beiden Move-Controller, die halt irgendwie aussehen wie so zwei Buttplugs, die man in der Hand hat. Und da ist halt ein Licht dran und das wird halt von der Kamera erfasst und anhand, ob das Licht halt größer wird oder kleiner wird und sich bewegt und halt seine Form verändert, bestimmt die Kamera halt, wie deine Position im Raum ist. Das funktioniert in den meisten Fällen recht gut, ist aber ein bisschen ungenau. Aber der ganze Vorteil ist natürlich der Preis, das ganze Teil kostet irgendwie 399 Euro. Und ist, glaube ich, ein ganz guter Einstieg, wenn man irgendwie Bock hat auf VR. Das einfach mal ausprobieren und gucken, ist das überhaupt was für mich oder muss ich sofort kotzen? Also, die Variante gibt es ja immer noch. Das Einzige, was ich VR-mäßig bislang ausprobiert habe, ist Google Cardboard. Da musste ich nicht kotzen. Ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn man dann wirklich in so einem Spiel drin ist und spielt und sich auch wirklich bewegt. Von daher habe ich schon Bock und die Titel, die dafür rauskommen, die sehen eigentlich auch alle ganz spaßig aus. Und wenn man irgendwie ein paar Freunde da hat und ein bisschen VR spielt.
Ja, du brauchst ja gleich mehrere Brillen.
Man kann nur eine anschließen, man kann das Signal aber auf dem Monitor spiegeln.
Okay.
Sodass die anderen zugucken können, beziehungsweise
erst. Ich glaube, das stelle ich mir. Es tut mir leid, dass ich dich schon wieder ständig unterbreche. Das stelle ich mir sehr kurz, weil ich bei irgendwelchen Horrortiteln vor, wenn einer da sitzt und permanent am Screamen ist.
Genau, also wenn. Wenn ich mir jetzt, also ich bin wirklich erbärmlich schlecht in Horrorspielen, weil ich also ein unglaublicher Schisser bin. Ich habe mir ein Let's Play angeschaut von dem Resident Evil, von der Demo für VR. Bin ich ganz ehrlich, da müsste auf dem Sofa eine Plastikplatte liegen und ich müsste eine Windel anhaben, weil ich ganz sicher bin, dass ich mich definitiv einscheißen würde, wenn ich sogar einfach bewusstlos werden würde, weil mich das so sehr stressen würde. Das würde ich nicht aushalten. Also unter keinen Umständen würde ich sowas spielen. Aber so die Möglichkeit, die man irgendwie hat, dann da so Mehrspielerspiele zu spielen, ist schon irgendwie cool. Also da gibt es halt Möglichkeit, einer spielt halt mit der VR-Brille und zwei andere spielen irgendwie mit Controllern und man spielt irgendwie zusammen, was irgendwie ein witziges Konzept ist, finde ich, was da wieder auf dem PC dann wieder ein bisschen schwieriger wird.
Ich kann mir das gerade nicht vorstellen. Was hat denn der Typ, der die VR-Brille hat, außer der Experience, anderes an spielerischen Möglichkeiten?
Der muss halt irgendwas machen, der hat halt die beiden Controller, der kann dann irgendwas anfassen und irgendwas umsetzen.
Okay.
Und die anderen mit dem Controller, die können ihm halt irgendwie...
Sind Drohnen.
Die können ihm halt irgendwie einen Ball zuspielen. Die können dann Sachen vorbereiten, die er braucht oder ihm irgendwelche Tipps geben, die er vielleicht nicht sehen kann, weil die eine andere Perspektive haben. Die gucken vielleicht von oben erst vielleicht aus der Ich-Perspektive, dass man da irgendwie so ein Teamgefühl aufbaut und da so ein Koop-Spiel hat. Und da habe ich schon echt richtig Bock drauf. weil ich finde auch in den letzten Jahren, ich habe früher unglaublich gerne Konsole gespielt, gerne Couch-Koop. Und das ist in den letzten Jahren sowas von gestorben. Kein neues Spiel hat mehr irgendwie einen Mehrspielermodus, den du lokal vor einem Fernseher spielen kannst. Und online irgendwie vorm Fernseher zu sitzen, damit jemandem über ein Headset zu schnacken, das finde ich irgendwie scheiße. Also das macht keinen Spaß. Und da finde ich dann wieder, sind die Nintendo-Konsolen immer noch überlegen. Also wenn man irgendwie Bock hat, so wenn man so ein Casual Gamer ist.
Spielst halt Mario Kart, Punkt.
Ja, genau. Ja. Willst irgendwie ein witziges Spiel spielen, was irgendwie nicht besonders gewalttätig ist, wo du irgendwie kurzweilig Spaß mit haben kannst, das sind immer noch die Nintendo-Konsolen das Maß der Dinge.
Apropos Nintendo-Konsolen. Ich schaue ja immer mal wieder. Prost.
Prost, oh, das klang schön. Oh, das klingt.
Das riecht sehr whiskyig.
Aber hab ich das. Moment.
Hier steht die Dose.
Ach, Entschuldigung, ich war gerade noch bei Bier. Ich wollte gerade sagen, was riecht das denn wie Whisky? Ich würde sagen, haben wir den Bourbon Barrel Bock nicht schon aufgemacht? Nee, es war tatsächlich Honey Ginger Ale. Ja. Schmeckt nach
Whisky. Schmeckt exakt so, wie es draufsteht.
Ja.
Und ist mir deutlich zu süß.
Es ist süß und vor allem ist es Jim Beam. Ich bin eher der Scotch-Fan als Bourbon.
Also Jim Beam, Honey and Ginger Ale. Ich würde sagen, wenn es Jim Beam und Ginger Ale wäre und nicht Honey, wäre das für mich das schönere Getränk.
Der Honiggeschmack kommt auch relativ spät, finde ich. Also der kommt jetzt erst so an. und liegt jetzt irgendwie.
Das bleibt halt süß im Mund, ne?
Ja.
Was man eigentlich nicht haben möchte.
Genau, der, aber das kommt auch spät, finde ich. Also zuerst schmeckst du hauptsächlich Jim Beam, dann kommt Ginger Ale und es bleibt Honig übrig.
Ja, das trifft sehr, sehr gut.
Ja, ne?
Und für die 10%, die drin sind, auch nicht in Sachen Wirkungstrinken das Beste, nee, was wir so hatten.
Nee.
Ich finde, heute war das ein eher enttäuschender Abend in Sachen Alkohol. Möchtest du beim nächsten Mal die Getränke mitbringen?
Ich wollte es gerade sagen, vielleicht schaue ich mich nächstes Mal im Getränkemarkt um und bringe mal irgendwie so ein paar Spezialitäten mit. Was hast du auf der Skala von 1 bis 10 in der...
Die Bierskala können wir jetzt nicht mehr benutzen.
Die Bierskala, findet ihr keine Anwendung.
Die müssen wir öffnen.
Ja.
Und die in eine allgemeine Spirituosenskala erweitern. Überführen
ist gleichsam. Ist Bier eine Spirituose? Ist Bier eine Spirituose?
Das ist mir doch egal. wenn ich sage, dass wir hier Spirituosen trinken, trinken wir Spirituosen. Also im geschmacklichen Vergleich mit den Getränken, die wir bisher hatten, kommt auch das für mich nicht über eine 4 hinaus.
Nee. Weil ich bin gerade mit mir am Haaren, ob ich es schlechter finde als das letzte Bier, was wir hatten. Oder ob es irgendwie irgendwo ein bisschen Charme versteckt hat. Da bin ich mir gerade auch nicht sicher.
Nee, ich würde einen gewöhnlichen Whisky-Cola vorziehen.
Ja. Ja, also das... Also liegt ja wahrscheinlich auch daran, dass ich kein Jim Beam-Fan bin. Dass mir der Whisky-Geschmack einfach irgendwie zu rauchig ist. Also Jim Beam finde ich sehr rauchig. Stehe ich irgendwie nicht so drauf. Also ich denke, wenn wir sagen eine 4, dann ist das schon gut gemeint.
Okay. Tja, und jetzt?
Jetzt würde ich sagen, ist die großartige Folge vorbei.
Echt? Ja.
Ja, oder hast du noch was Großes? Ach, Moment, es ist nicht vorbei. Du hast gerade mit Nintendo angefangen.
Stimmt, ich gucke ja immer mal wieder im Internet, ob es das nicht gibt und frage mich, warum noch kein verficktes Kickstarter-Projekt ins Leben gerufen wurde, um endlich mal neue N64-Controller herzustellen. Die genauso toll sind wie die alten.
Okay, das ist also die Einschränkung.
Das ist die Einschränkung.
Ja.
Es gibt ja sehr viele Nachgemachte und die sind
alle scheiße.
Alle scheiße. Ja.
Die sind alle aber scheiße.
Durch die Bank.
Durch die Bank sind die alle scheiße.
Ja.
Also jeder auf eine andere Art scheiße, aber alle sind scheiße und was sie gemein haben, also mindestens der Joystick ist brutal scheiße.
Und der ist ja nun auch die Schwachstelle bei diesem Gerät.
Ja. Also das weiß ich auch nicht, warum man das nicht irgendwie hinkriegt, dass man einfach N64-Controller herstellt.
Das wäre,
wie sie waren.
Das wäre ein klassisches Projekt für so ein Kickstarter-Startup-Dingsi. Da wirst du scheiße reich mit. Da findest du nicht nur irgendwie die kritische Masse, um dein Projekt auch wirklich gefundet zu bekommen. Da wirst du, glaube ich, scheiße reich mit.
Ja. Das durchaus, weil, also produktionskostenmäßig kann ja nicht viel gehen.
Nee. Das muss ich doch mit dem 3D-Drucker und unserem gemeinsamen Freund Andy hinbekommen lassen.
Ja, also wenn es sowas gibt, würde ich davon auch auf den Fleck weg 4 Stück kaufen.
Ja, instant.
Ja, also dieser Joystick ist auch bei allen Dingern die Schwachstelle gewesen und ich habe auch kein Controller, wo der
auch nur noch akzeptabel ist.
Ja.
Tatsächlich hast du ja auch meine Controller.
Deine Controller habe ich noch. Ich habe auch noch meine Controller, die auch allesamt scheiße sind. Also sind alle scheiße. Überall hängt dieser Joystick schon auf 7:30, sodass du irgendwie feinmotorisch da überhaupt nichts mehr geht. Es gibt halt nur noch 2 Zustände, nämlich an oder aus. Und das ist eine Katastrophe. Was ich letztens aber auch festgestellt habe, als ich mit einem Kumpel nochmal N64 gespielt habe, das Input-Lag, was man da hat, sucht seinesgleichen. Also das.
Wieso?
Also, du hast so viel Verzögerung bei der Eingabe.
Echt? Vielleicht bin ich immer nur betrunken gewesen, sodass das nicht aufgefallen ist, wenn ich N64 gespielt
wirklich
habe.
Wirklich, also jetzt haben wir gespielt und das hat uns wahnsinnig gemacht. Das hat uns wirklich wahnsinnig gemacht, weil du bist das so gewohnt, dass deine Bewegung eins zu eins umgesetzt werden.
Kann es sein, dass ihr den N64 irgendwie an einen Receiver und nicht direkt an Fernseher?
Nein, direkt an Fernseher.
Okay. Weil ansonsten ist da ja immer noch so ein bisschen AD-Wandlung zwischen.
Nee, gar nicht. Aber die Verzögerung ist wirklich signifikant. Also mit Sicherheit 0,2 Sekunden.
Also das ist schon wirklich sehr viel. Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, weil es da halt rein technisch keinen Flaschenhals an der Stelle gibt, weil das muss ja durch das Latenz hast du ja durch Wandlung.
Ja.
Aber das ist ja komplett digital. Da passiert ja nichts.
Ja. Und
vor allem kann ich mir nicht vorstellen, dass du der erste Mensch auf diesem Planeten bist, der dieses Phänomen entdeckt hat. Und ich habe noch nie davon gelesen, dass sich Menschen darüber beschweren, dass der N64 nicht spielbar ist, weil...
Also das hat mich wirklich erstaunt. Also so viel Input-Lag, das war in meiner Erinnerung auch nicht so.
Vielleicht hast du es kaputt gemacht.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Also, warst du auf Speed?
Also, wo du jetzt gerade sagst, ich werde es demnächst nochmal an einem Röhrenfernseher versuchen, wo ich den N64 dann auch klassisch wieder per SCART anschließe.
Mhm. Oh, hast du einen Röhrenfernseher?
Ja, sogar einen relativ großen.
Ach, ich hätte jetzt lieber einen relativ kleinen gehabt. Tatsächlich sind wir noch auf der Suche nach Röhrenfernsehern für die im Dezember geplante 90er-Party.
Mhm. Wer also von euch beiden einen alten Röhrenfernseher hat, der darf sich gerne bei Florian melden.
Absolut. Wir nehmen die.
Ja. Wir geben euch dann auch ein Bier aus.
Definitiv. Und ihr seid dann natürlich auch eingeladen. Ja, genau.
Ja. Also, war das unser Wort zum Sonntag?
Bestimmt.
Kann man so sagen.
Ja.
Ich würde sagen, in der nächsten Sendung können wir dann nochmal über die neue Nintendo-Konsole reden, die vorgestellt wurde.
Ja, das habe ich komplett verschlafen, das müsste ich nochmal nachholen, genau. Dann, wenn du da unbedingt drüber reden möchtest.
Hätte ich Bock drauf.
Okay, können wir machen.
Interessante Geschichte.
Und wir werden dann den
Link zu unserem Crowdfunding-Projekt für Thomas Gottschalk zum Bundespräsidenten bekannt geben.
Und viel wichtiger, wir werden dann aber auch welche Episode von Black Mirror werden wir denn dann geschaut haben?
Die zweite Folge der dritten Staffel.
Okay.
Die wir beide noch nicht gesehen haben.
Richtig. Also, euer Lieblingspodcast in Sachen randomisierter Special Interest Themenunterhaltung meldet sich vielleicht schon in der nächsten Woche. Meinst du, das schaffen wir?
Möglich.
Möglich. Wieder zurück und
Oh. Das wollte ich gar nicht. Tu das aus.
Also, Lars hat gerade auf gar keinen Fall alle möglichen Tasten gedrückt und hier ein riesiges...
Kombinator. Der Kombinator.
Okay, danke, dass du meine Abmoderation unterbrochen hast. Natürlich beantworten wir auch jetzt nochmal eine Frage.
Genau, jetzt tue ich nicht so, als wäre das dein Podcast hier. So, die letzte Frage. Moment, eine wirklich schlechte Wahl. Ist das Leben fair?
Selbstverständlich ist das Leben fair. Alle starten mit derselben Ausgangsposition. Chancengleichheit ist gegeben, egal ob du in Südafrika geboren bist oder hier der Sohn einer reichen industriellen Dynastie bist. Ist es alles das Gleiche. Das Leben ist perfekt und fair.
Sehr gut. Dem habe ich nichts weiteres hinzuzufügen. Wir sehen uns in der nächsten Woche.
Ciao, ciao. Haut rein.
Ciao.